Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Eishockey auf meinsportradio.de.
Einen wunderschönen guten Tag hier auf meinsportradio.de. Am Freitag, den 8. September, geht sie endlich wieder los, die Deutsche Eishockey-Liga. Und wir wollen euch hier mit allem versorgen, was ihr wissen müsst vor dem Start des tollsten Sports in den deutschen Ligen und deutschen Hallen. Wir heißt in dem Fall, Holger Kuhlmann ist dabei. Hallo Holger, schönen guten Tag.
Vielen Dank für die Zuschauer. Hallo. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich. Dankeschön, dass ich dabei sein darf, Sven.
Es ist auch dabei Tobias Bonk. Hallo Tube, lang nicht mehr gehört und doch wiedererkannt.
Ja, wenn so eine Eishockey-Saison vorbei ist, ist der Sommer lang, Sven. Ne? Danke für die Einladung.
Und auch dabei Tom Kanzog. Servus Tom, schön, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich und mal gucken, wo das jetzt hier hingeht. Ich bin ja gespannt.
Ich glaube, das wissen wir alle noch nicht so richtig. Vielleicht sagt ihr alle noch mal kurz, wo ihr zu hören, zu lesen, wo man euch finden kann, damit die geneigte Hörerschaft euch dann schon mal den Folge-Button, den Lese-Button oder was auch immer drücken kann. Holger.
Ja, also ihr könnt mich finden bei Twitter @HolgerKuhlmann und sonst noch nrwhockey.de.
Tube?
Ja, mich gibt's ab Freitag wieder live bei heimspiel.de. Nicht bei allen, aber bei vielen Spielen von den Haien und auf Twitter mit highlife83.
Und Tom?
Jetzt wird's spannend. Ich bin auf Twitter unter @beatbulette zu finden. Beat wie der Beat und Bulette wie die Bulette, nur mit ULDD und so weiter. Ganz komisch. Aber ihr findet das. Zu hören bin ich unter anderem bei den Hockey Buddies mit Christoph Fetzer von Telekom Eishockey. Und lesen kann man von mir auf hauptstadteishockey.com.
Jo, und ich bin Sven und mich findet ihr nur bei Twitter unter @zugzwang74, weil zum Eishockey schreibe ich noch nicht. Wäre noch eine Möglichkeit, die man nochmal überdenken sollte, aber momentan noch nicht. Wir wollen vorausschauend auf die Saison, aber vielleicht auch nochmal einen kurzen Blick zurückwerfen. Im deutschen Eishockey gab es ja im Sommer doch einiges Erfreuliche. Die WM in Deutschland und Frankreich hat das deutsche Team bis ins Viertelfinale geführt. Es war ein knappes Aus gegen Kanada. Wir haben einen zweimaligen Stanley Cup-Sieger mit Tom Kühnhackl jetzt. Tom wird wahrscheinlich gleich sagen, dass er am Finale nicht so richtig beteiligt war und natürlich recht haben, wie immer. Und wir haben einen Mega-Vertrag für Leon Dreiseitel, den er mit den Edmonton Oilers abgeschlossen hat. Tom, glaubst du denn, dass die Liga davon profitieren wird, von der Aufmerksamkeit, die es ja auch über den Sommer fürs Eishockey gab?
Die deutsche Eishockey-Liga?
Ja.
Ich bin mir da unsicher. Ich glaube, dass die Eishockey-WM jetzt leider schon wieder ein bisschen zu weit weg ist. Der Sommer ist dann doch wieder zu lang und die Aufmerksamkeitsspanne ist dann vielleicht auch gar nicht groß genug. Dann läuft Eishockey leider auch nicht so präsent, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Gerade eine WM, die im eigenen Land gespielt wird, ist dann, ja, die verkümmert dann so ein bisschen in Anführungszeichen bei Sport1. Und manchmal würde man sich da gerne was Präsenteres wünschen. Aber also ich glaube nicht, dass da jetzt großartig die Liga von profitieren würde. Bei dem anderen Punkt mit Tom Kühnhackl hast du natürlich recht. Und bei Leon Dreiseitel bin ich auch nicht so überzeugt, dass er den Mega-Vertrag in der Form verdient hat. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast.
Über die NHL reden wir gerne ein anderes Mal. DL-Thema ist ja nicht ganz vorbei. Es in Mannheim ein Foto gab, das kursiert ist mit Tiefels, Dreiseitel und wer war der dritte während der WM? Ich überlege gerade, als sie bei den Jungadlern zusammenspielten. Das war sehr nett. Holger, bevor wir zu den Teams kommen, für die Hörer vielleicht vorab schon mal, wir haben so unsere Vorrunden-Tabelle getippt, jeder. Und aus den Mittelwerten haben wir dann eine sogenannte Expertentabelle entnommen, nach der wir uns nachher orientieren wollen, wenn wir die Vereine von den Plätzen 14 bis 1 durchgehen. Holger, es gibt einiges an Regeländerungen zur neuen Saison, die die DEL übernommen hat, beziehungsweise die Veränderung der Auslegung. Glaubst du, dass das attraktiver wird dadurch ein Stück weit? Also gerade das Thema Bully ist, wenn ich mit Fans rede, immer ein großes Thema, wo sie Hoffnung haben, dass der Puck zukünftig schneller ins Spiel kommt.
Also das Thema Bully wird sich ja erst noch zeigen, ob das am Ende auch wirklich so von der Umsetzung her auch tatsächlich so ist. Aber grundsätzlich ja. Ich war ja auch einer derjenigen gewesen, der jedes Mal sich am Platz darüber aufgeregt hat, warum es denn mit dem Bulli-Einwurf so lange dauert und wieder auch wiederholt werden musste. Es war ja schon nicht so wirklich angenehm und deswegen bin ich da schon froh, dass man da der Sache schon ein bisschen etwas entgegenkommt.
Tupe, wir hatten es ja damals, glaube ich, als wir uns gesehen haben, in Mannheim war ja auch das Thema hoher Stockenthema. Ja. Das ist so eine Entscheidung, über die ich eigentlich sehr, sehr froh bin, dass man sozusagen nicht automatisch da eine Spieldauer gibt.
Ja, das ist von den Regeländerungen, die wir bekommen haben, mit Sicherheit die beste und für mich auch fast die verständlichste. Ich weiß nicht mehr, wo ich es genau gelesen habe, ob es von der DEL selber war, aber auf jeden Fall stand im Artikel drin, dass es in den letzten 5 oder 6 Jahren keinen absichtlichen hohen Stock mit Verletzungsfolge mehr gab. Und das heißt, alles, was in dieser Zeit hoher Stock mit Blut war, wäre jetzt diese Saison einfach nur eine 2+2. Und da denke ich, haben auch alle was von, weil, wie gesagt, wenn das einer absichtlich macht, dann ist er auch normalerweise nicht nur mit einem Spielsperre weg, sondern auch länger. Und dann reicht auch diese 5+Spieldauer nicht, aber so denke ich, haben da alle was von.
So, das war der Auftakt hier bei der DL Preview auf meinsportradio.de. Wir gehen dann gleich in die Vollen und fangen an mit unseren Teams. Kurzer Spoiler, wer auf Mannheim und München hofft am Anfang, der muss noch ein bisschen Geduld, noch ein bisschen länger zuhören. Bis gleich.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de. Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
So, dann wollen wir jetzt nach den Teams schauen hier bei der DL Preview auf meinsportradio.de. Wir haben getippt und 3 von 4 haben Krefeld auf den 14. Platz gesetzt. Holger hat die Hoffnung, dass sie 13. werden. Holger, worauf begründet sich denn deine Hoffnung, abgesehen davon, dass der KEV bzw. die Pinguine dein Verein sind?
Ja, der Grad zwischen 13 und 14 wird sehr schwierig werden. Ich sehe die Pinguine deswegen auf den 13. Platz, weil ich einfach denke, dass aufgrund mangels Talent, aber zumindest die Kampfbereitschaft da sein wird über die ganze Saison hinweg. Und ich glaube einfach, dass über die gesamte Saison hinaus gerechnet wird, wir auch eine zweite Reihe haben, die durchaus auch konkurrenzfähig sein könnte. Da sehe ich nur ein Team schlechter als Krefeld. Und ja, wir haben auch auf der Torwartposition durchaus einen brauchbaren Goalie eingekauft, der dann doch noch ein bisschen Sicherheit gibt.
Wie spricht man den eigentlich aus, muss ich mal kurz reinfangen. Andrew Angelage, oder?
Angelage, ja, genau.
Angelage. Weiter.
Entschuldigung. Den spricht jeder unterschiedlich aus und Angelage meinte ja auch, dass selbst seine eigene Familie teilweise den Namen nicht richtig ausspricht. Von daher nimmt das keiner wirklich so wirklich übel.
Enge Lage sozusagen.
Die enge Lage, passend zum Team.
Gibt es eigentlich Abgänge in Krefeld, die man so richtig vermissen wird? Also Treutler, hatte man das Gefühl, kam in Krefeld nie so richtig an dem Tor. War mit hohen Erwartungen gekommen und hatte keine besonders gute Saison.
Naja, ich glaube, Treutel kann da selber persönlich gar nicht so wirklich viel für. Es war einfach eine Defensive, die einfach desaströs gewesen ist. Ich glaube, da hättest du auch einen Lundqvist ins Tor stellen können. Der hätte ähnlich schlecht ausgesehen in Krefeld. Da möchte ich ihm auch gar nichts sagen, weil talentiert ist er definitiv. Ich glaube, er hält sich persönlich für den besseren Goalie, als er tatsächlich ist, aber trotzdem ein solider DL-Goalie. Und ich sehe ihn nicht in der DL2, wie manch einer, wie ich auf Twitter gelesen habe, dass er nicht großartig was hält oder nicht so besonders gut ist. Einen schmerzlichen Abgang haben wir in dieser Saison nicht einen.
Vasiljevs vielleicht, der natürlich die Karriere beendet hat.
Ja gut, okay, das ist natürlich genau, ja, Vasiljevs, keine Frage, das ist natürlich einer der Figuren gewesen, die schon schmerzhaft sind, sowohl auf dem Eis als auch neben dem Eis. Es ist ja schön, dass es dann für ihn im kommenden Jahr auch noch ein Abschiedsspiel geben wird, aber ansonsten haben wir wirklich niemanden, wo ich sage, da gibt es einen schmerzlichen Abgang, gar nicht.
Ich frage mal die beiden anderen. Tube, wie schätzt du denn Krefeld ein, beziehungsweise wo siehst du denn Potenzial, dass es vielleicht doch für mehr reichen könnte als der letzte Platz, auf die, was sie alle gesetzt haben?
Das Potenzial, was Krefeld hat, ist genau das Potenzial, was sie letztes Jahr auch schon haben. Und ich habe sie ja in der Vorbereitung einmal gesehen. Und es gibt eine Reihe, die heißt Marcel Müller, Daniel Pieter, Dragan Omicevic, und die können Eishockey spielen und die wissen das auch. Und da ist halt eher so dieses Ding, die müssen das auch dann vielleicht die ganze Saison lang einfach wollen. Und durch diese drei haben die Krefelder dann natürlich auch eine halbwegs ordentliche Überzahlformation. Und das sind so die Punkte, das kann an einem guten Tag immer für einen Sieg reichen und vielleicht auch mal für den einen oder anderen mehr, als wir ihnen jetzt gerade zutrauen. Aber dahinter wird's halt richtig mau, ne? Also die zweite Reihe, die der Holger sieht, die ist okay, aber danach sprechen wir dann wirklich dritte Reihe, vierte Reihe eher von Füllmaterial, wo ich sage, woanders in der DEL, Ausnahme von ein, zwei Teams vielleicht, reden wir da eher von Reihe 4. Und in der Verteidigung, da muss natürlich wirklich auch wieder alles zusammengehen bei Krefeld. Plus ein Andrew Englisch, der dann halbwegs ordentlich auch halten muss, was er jetzt in der Vorbereitung bei dem Spiel, was ich gesehen habe, gezeigt hat. Nur wenn der dann auch mal einen schwachen Tag hat, was wahrscheinlich sein kann, ja, dann werden wir Krefeld da wieder sehen, wo wir sie gerade tippen.
Holger, wir könnten dich natürlich nicht hier einladen in die Sendung, ohne nochmal nachzufragen. Ihr hattet eine fantastische Aktion im Sommer mit der siebten Mann, wo ihr versucht habt, das Umfeld in Krefeld auch nochmal, wie soll ich sagen, fürs Eishockey zu sensibilisieren, zu gewinnen. Habt Geld gesammelt, seid jetzt auf der Bande präsent. Hat das auch Auswirkungen gehabt, die ihr so im Nachhinein noch gespürt habt? Oder wie hat sich das ausgewirkt?
Das ist tatsächlich so, dass das Echo also im Nachhinein noch recht groß ist. Also die Nachfrage danach ist auch bei einigen Betrieben in Krefeld tatsächlich so, dass da ein gewisses Interesse da ist. Es ist aber monetär natürlich noch nicht in der Form umsetzbar gewesen für die Pinguine. Eishockey ist, wissen wir ja alle, vermarktungstechnisch einfach ein schwieriger Sport. Es ist halt nicht so attraktiv wie beispielsweise der Fußball. Aber nichtsdestotrotz, das Echo ist extrem groß. Die Stimmung ist dadurch auch sehr positiv in die Stadt getragen worden. Und ja, und wir merken es heute noch. Und es wird ja noch uns die Saison begleiten, weil wir haben ja dann am 8. Oktober gegen die Iserlohn Roosters ja noch diesen siebten Mann Sonderspieltag, wo die Pinguine mit einem Sondertrikot auflaufen werden, mit dem Logo nochmal auf der Brust. Dafür hat die Stadtwerke Krefeld dafür nochmal herzlichen Dank dafür, tatsächlich an dem Tag auch verzichtet, also auf der Brust zu sein. Großartige Geschichte, dass wir als siebter Mann auf der Plexiglasscheibe hinter der Pinguinebank erscheinen. Also besser geht's gar nicht. Das war ein tolles Statement auch gewesen von den Fans. Guter Zusammenhalt, eine richtig schöne Aktion. War schwierig umzusetzen, aber unterm Strich hat es sich wirklich gelohnt.
Vielleicht nochmal an der Stelle einfach, wie soll ich sagen, großes Kompliment für die Aktion, weil Krefelder Eishockey ist einfach nur alles Gute zu wünschen. Wir sitzen ja mehr oder minder alle an Standorten, wir anderen dreien, die finanziell deutlich anders ausgestattet sind und die dann auf 14 zu tippen, die Schwierigkeiten zu wissen, ist zwar die eine Seite, aber soll ich sagen, das ist einfach nicht hoch genug zu bewerten und es ist einfach zu hoffen, dass es weitergeht.
Ja, absolut. Absolut, ja. Es gibt jetzt einige Themen im Laufe der Saison, wo halt die Zukunft des Standortes Krefeld ganz klar besprochen wird. Und wir wissen bereits um Weihnachten herum, wie es für uns aussehen wird. Und dann lassen wir uns mal überraschen, aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass es auch positiv weitergeht.
Okay, dann lasst uns einen Verein weiterziehen. Auf Platz 13 mit dem Schnitt, mit dem Tabellenschnitt 13 bei 4 Tipps haben wir die Schwenninger Wild Wings. Ich habe sie als einziger auf Platz 12, also über Platz 13, was vielleicht daran liegen kann, dass mit Mirko Höflin und Dominik Bittner zwei in Mannheim sehr geliebte Spieler nach Schwenningen gewechselt sind. Tom, siehst du irgendwie Luft nach oben für Schwenningen oder Pre-Playoffs eher nicht?
Ich sehe sie nicht in den Pre-Playoffs. Ich habe sie ja auch auf 13 in unserer Tabelle gesetzt. Ich denke, dass Schwenningen jetzt sicher nicht super zufrieden ist, wenn sie so eine Saison bestreiten wie zum Beispiel in der letzten Saison, wo sie auf 12 dann rausgekommen sind am Ende. Ich glaube, dass sie aber auch jetzt nicht super enttäuscht sind, wenn sie dann wieder auf 12 landen oder irgendwo so in der Tabellenregion. Ich denke, dass Schwenningen seit Jahren eigentlich eine sehr gute Arbeit dort macht, sehr viel gerade auf deutsche Spieler setzt, auf junge deutsche Spieler setzt und dort auch so ein bisschen so eine Ausbilderverein-Rolle übernommen hat in der DEL. Und ich glaube, jeder Tabellenplatz über der 14 ist dann mehr oder weniger als Erfolg zu werten. Aber ich glaube nicht, dass man bei den Wild Wings jetzt mittelfristig schon auf die Playoffs schielt, sondern ich glaube eher, dass sie wirklich sagen, okay, wir wollen hier was aufbauen, wir wollen hier gute deutsche Spieler fördern und ihnen Chancen in der DEL geben und machen dann halt da auch wieder aus ja finanziell wenig Mitteln dann halt versuchen sie einfach das Optimale rauszuholen. Und ich finde, also was mich besonders beeindruckt, beziehungsweise wo ich immer besonders hingucke, ist dann Dustin Stahlmeier im Tor, der halt da die Nummer 1 ist mit 24 Jahren und dann ja vielleicht dann so ein zukünftiger Nationalgoalie ist oder ein Goalie, der dann vielleicht irgendwann in naher Zukunft bei einem Top-Team die Nummer 1 übernehmen kann und dann halt geformt in Schwenningen. Und das wäre natürlich dann, sag ich mal, auch was man sich positiv in die Vita schreiben kann als Schwenninger Wild Wings.
Ich habe gerade mal geschaut, die haben bisher sage und schreibe 8 Lizenzen vergeben. So heißen, die haben noch jede Menge Platz nach oben, haben jede Menge deutsche Spieler verpflichtet. Tuba, eigentlich kann man auf Schwenning mit ganz viel Sympathie schauen, oder?
Ja, der Tom hat es gerade gesagt, ne? Also so in Richtung Ausbildungsverein geht das. Auch die sie jetzt verpflichtet haben, die deutschen Spieler, die sind bis auf 2 Ausnahmen, alle Baujahr 90 und drunter, die einzigen beiden, die älter sind, das ist Kai Sonnenburg aus Krefeld, 86er Baujahr und ein 84er Baujahr mit Tobias Wörle, die kennt man dann doch schon ein bisschen besser im deutschen Eishockey, aber mit Bittner, mit Sacher, Bohatsch, Höflin, das sind wirklich junge Deutsche und da muss man dann wirklich gucken, was da in Krefeld raus gemacht wird. Es wird nicht viel mehr rausspringen als letztes Jahr. Da ist man sich aber, glaube ich, bei den Wild Wings auch bewusst und man versucht halt wirklich in dieser Schiene, dass man da die jungen deutschen Spieler ranführt. Wie gesagt, mit der Nummer 1, mit Strahlmeier. Das ist schon erstaunlich, was sie da momentan aufhören. Und das ja, nachdem damals ein Helmut de Raaf Trainer da war, bei dem man das ja fast sogar noch eher erwartet hat als momentan bei Pat Cortina.
Ja, Pat Cortina hat irgendwie immer noch so einen, wie soll ich sagen, komischen Ruf. Also es gibt viele Stimmen, die relativ wenig von ihm halten. Jetzt nicht nur aus seiner Nationalmannschaftszeit, sondern die einfach nicht mit ihm warm werden. Also ist immer irgendwie etwas merkwürdig, Holger. Kannst du es irgendwie einschätzen, was der Grund dafür ist? Ich meine, er war Nationaltrainer, war in München erfolgreich und in Schwenningen das erste Jahr war er auch relativ gut.
Ja, ich stimme da tatsächlich auch vielen zu. Ich glaube, Pat Cortina ist ein Trainer, der so ein bisschen überbewertet ist. Ich finde jetzt nicht, dass er in irgendeiner Form irgendwie herausragende Leistungen gezeigt hat. Ich würde ihn ein bisschen so mit Rick Adeuno in Krefeld vergleichen. Das ist auch eher so, also die beiden sind eher so diese, sag mal, diese Mentoren irgendwo, die motivierend ans Werk gehen, aber wo es dann, wenn es um die Wurst geht, wenn es um die taktischen Belange geht, wenn es darum geht, wirklich mal was zu erreichen, da wird es eng bei denen. Und ich glaube, das sehen viele anders, also viele ebenfalls genauso. Und deswegen hat er, glaube ich, nicht so diesen besonders tollen Ruf. Aber nichtsdestotrotz, ich halte ihn dennoch für einen passablen Trainer, also von daher gar keine Frage.
Was ich halt schwierig finde in Schwenningen, wenn ich so auf den Kader schaue, ist, die müssen beten, dass sich Strahlmeier nicht verletzt. Die Torhüter dahinter sind beides sozusagen, der eine kommt aus der DL2, der andere aus der Nachwuchsliga, mit Torschnitten von über 3,3, die sie letzte Saison hatten. Das wird heftig. Aber Strahlmeier ist natürlich einer, dem man wünscht, dass er die nächsten Schritte gehen wird und gehen kann. Und insgesamt ist es einfach eine Mannschaft, von der man, ja, gerne viel sieht, weil man auch die, ich muss auch sagen, die Derbys in Mannheim sind einfach immer der Höhepunkt der Saison, obwohl es ja ein sehr großes Ungleichgewicht ist. Aber ja, ist einfach ein großartiges Spiel und wunderbar. Womit wir schon zum nächsten Verein kommen, das wäre dann bei uns allen auf 11 oder 12 gesetzt, die Straubing Tigers, die einen heftigen Umbruch hinter sich haben auf der Trainerbank. Larry Mitchell ist gegangen, ist Sportdirektor in Ingolstadt geworden und sie haben einen Namen geholt, den ich jetzt nicht mehr in der DRL erwartet hatte, Tom. Wie? Bill Stewart, wir warten auf den Kreislaufkollaps. Hast du noch mal gedacht, dass wir den in der DRL wiedersehen?
Nee, aber ich bin generell eher so, dass ich bei den Trainernamen, die dann da so öfter genannt werde, eher überrascht bin oder sage, ja, okay, ist halt jetzt auch nur von hier nach da gewechselt oder sowas. Mhm. Aber bei Bill Stewart habe ich es tatsächlich auch nicht erwartet. Finde ich jetzt aber auch, ja, in Ordnung, glaube ich. Also passt irgendwie auch nach Straubing, meiner Meinung nach. Hat auch nach Dresden gepasst und ist halt so ein, ja, ich glaube, ein bisschen so ein lauterer Typ, der, glaube ich, da in diese,
ja, durchaus,
in diese Halle ganz gut reinpasst. Die ist ja auch gerne mal ein bisschen lauter und dann, ja, sollte das, denke ich, schon klappen. Ansonsten, ja, ich habe ehrlich gesagt keine große Meinung zu Straubing. Das ist für mich so ein, glaube ich, so ein Team, was diese Saison so ein bisschen unterm Radar durchfliegen wird. Vielleicht ist das ihre Chance in dieser Saison, aber ansonsten würde ich da, glaube ich, eher das Wort dann an die anderen übergeben, weil ich habe wirklich zu den Tigers gar keine Meinung, ehrlich. Ja, tut mir leid.
Das ist vollkommen okay. Wem kann ich denn was zu Straubing aus den Rippen leiern? Tube? Vielleicht ein Wort Sebastian Vogel. Es kann der Nummer 1 sein in der DL. Der ist ja sozusagen von Wolfsburg, ich will nicht sagen von Brückmann geflohen, aber will jetzt dann doch wahrscheinlich mehr Spielanteile haben, als er bisher hatte.
Ja, Vogel war jetzt lange Zeit mit im Tandem in Wolfsburg und dann hat sich es im letzten Jahr dann wirklich mal in eine Richtung entwickelt, dass da eben Brückmann dann doch deutlich mehr Spiele gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er Dimitri Petzold verdrängen kann, aber er wird auf jeden Fall nicht weniger Spiele kriegen, denke ich, als in den letzten Jahren. Und ansonsten muss man halt wirklich gucken, dass es teilweise wirklich eine Wundertüte bei den Straubing Tigers. Ja, mit Sam Klaassen einen Spieler geholt, der war letztes Jahr inaktiv. Da weiß man nicht, wie der jetzt in der Verteidigung so kommt. Haben mit Sean Sullivan natürlich einen richtig guten Verteidiger auch verloren. Auch im Sturm mit Cornell, mit Timmons, mit Whitmore wirklich gute Abgänge gehabt. Und da muss man jetzt einfach mal schauen, wie die Neuzugänge da reinpassen. Und ich habe Bill Stewart ja in Köln damals erlebt. Das hat ja so für einen Monat vielleicht gepasst und dann schon nicht mehr. Und dann mit ihm in die neue Saison zu gehen, war schon richtig bescheiden. Und das hat ja dann auch nicht mehr so wirklich lange gehalten und ist nicht mehr lange gut gegangen. Was ja dann fast auch der Niedergang der Haie so ein bisschen war. Und von daher, da weiß ich nicht, ob man sich in Straubing da jetzt den Gefallen getan hat. Klar, natürlich von der Lautstärke passt er da gut hin. Und aber ansonsten bleibt abzuwarten. Wie gesagt, ist eine Wundertüte. Habe ich selbst auf 12 getippt, weil ich die anderen doch ein bisschen stärker sehe. Aber wenn das ein bisschen zusammenläuft, dann mit dem Trainer und der Mannschaft, dann können die auch gut und gerne um die Pre-Playoffs mitspielen.
Bin da einfach sehr gespannt, wie das funktionieren wird, weil für Straubing ist immer so eine echt so eine Wundertüte, du hast überhaupt kein Gefühl. Die haben letztes Jahr eine recht gute Saison gespielt, dann ja auch am letzten Spieltag noch München auf 1 geschossen, aber und haben nicht den großen Wechsel eigentlich im Kader, außer auf der Torhüterposition. McClimey ist gegangen, in der Abwehr hat sich ein bisschen was verändert, Dotzler ist gekommen, aber ansonsten hätten geblieben. Es ist irgendwie schwierig einzuschätzen, aber Ich höre immer, ich muss da irgendwann mal hin, ich höre immer, das ist so die kälteste Halle der DEL, weil die noch offen ist. Ist das so?
Na, so richtig offen ist sie nicht. Ich war also, da noch. So halb offen. Aber kalt ist es da trotzdem. Aber in Bremerhaven ist auch kalt, da kommen wir jetzt hin.
Und zu Bremerhaven kommen wir hier in der DL Preview bei meinsportradio.de nach einer kurzen Pause. Bleibt dran.
Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus Lissabon, wenn sich Deutschland gegen Portugal stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September, Freitag und Sonntag ab 12 Uhr und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wie vor der Pause angekündigt, jetzt sind wir bei Bremerhaven. Die haben wir mit einem Schnitt getippt von etwas über Tabellenplatz 11, weil meiner einer sie auf 13 gesetzt hat, ohne es genau begründen zu können oder einfach von dem Gefühl her, dass die Abgänge, die sie haben, natürlich Jerry Kuhn, der nach Wolfsburg geht, dann Koms, der geht, Welch, also es sind doch schon ein paar Namen, die den Verein verlassen haben. Die Kölner haben auch zugelangt. Ich hoffe, sie wissen, dass sie den falschen Tiefels gekauft haben, aber Tube kann da gleich was zu sagen. Aber ich sehe sie deutlich schwächer. Tom, du hast sie auf 10 getippt. Warum denn?
Ich glaube, das ist der Ruf, den sie sich in der letzten Saison erspielt haben, in erster Linie. Das ist natürlich bei den Abgängen, die sie jetzt in diesem Sommer da zu beklagen hatten, natürlich schwer zu wiederholen, was sie in der letzten Saison geschafft haben. Es ist halt auch so diese Unbekannte, die Bremerhaven im letzten Jahr ausgestrahlt hat, die ist halt jetzt auch weg. Jeder weiß, was ihnen gerade in Bremerhaven erwartet. Sie haben ja wirklich auch dieses, wir sind der DEL-Neuling und niemand traut uns was zu, so dieses permanente Underdog-Sein. Das haben sie ja wirklich auch zelebriert und das hat sie auch weit getragen. Ich glaube, das wird tatsächlich schwer, das in der Form jetzt in dieser Saison zu wiederholen. Aber sie haben sich zumindest einen gewissen Ruf erspielt. Und ich glaube halt auch, dass sie haben letzte Saison schon sehr clever zugelegt, vor der Saison, als dann klar war, dass sie in die DEL kommen, haben sie sich sehr clever verstärkt, haben viele Spieler geholt, die vielleicht so gerade in diesem Zwischenmaß waren, zwischen in die DEL wechseln oder nochmal in einer anderen europäischen Liga spielen oder vielleicht schon zu gut für die DEL 2, aber ja, man ist sich in der DEL nicht so ganz sicher, ob man den Spieler hier verpflichten möchte. Und dann haben sie natürlich so dieses Unterschwellige, du kannst dich in Bremerhaven beweisen und du kannst zeigen, wer du bist, wo du stehst. Und dann besteht durchaus die Chance, dass du zu einem anderen, eventuell besseren Team beziehungsweise zu einem Team wechseln kannst, was größere Chancen hat auf den Meistertitel. Ich glaube allerdings, dass ihnen gerade der Wechsel auf der Torhüterposition, dass er der wehtun kann. Jerry Kuhn war hier wirklich der Riesenrückhalt, der sie auch so ein bisschen durch die Saison getragen hat. Ich glaube, Thomas Pöpperle ist hier so eine kleine Wundertüte. Und dass ihnen im Endeffekt die erste Reihe verloren gegangen ist, das könnte ihnen auch wehtun. Und da wird's spannend sein, wie sie sich da quasi in der Saison jetzt von erholen oder beziehungsweise wie sie das kompensieren können.
Olga, ist das zweite Jahr, im Fußball sagt man, das zweite Jahr ist es immer das Schwerste. Gilt das im Eishockey vielleicht auch, weil ein Stück weit, ich will nicht sagen, der Zauber weg ist, aber ich fand Bremerhaven gar nicht so überraschend. Die haben einfach einen sehr klaren Plan gehabt, ein sehr strukturiertes Eishockey-Spiel. Da ging fast jede Scheibe Richtung Tor. Glaubst du, dass Popisch das so wird durchziehen können, auch im zweiten Jahr?
Ich glaube, dass die Bremerhaven im zweiten Jahr ein bisschen Schwierigkeiten bekommen werden, weil die nicht mehr so durch diese Euphorie getragen werden, wie es halt zu Beginn, also der ersten Saison gewesen ist. Dafür war jetzt auch der Umbruch. Da fand ich persönlich ein bisschen zu krass, also krass. Wenn man einfach sieht, Jerry Kuhn, der war ja nun wirklich, also der hat sich ja in Bremerhaven nochmal unfassbar entwickelt, ist zu einem absoluten Top-Torhüter geworden.
wie er die Mannschaft mitgetragen hat, weil ich fand die Verteidigung bei den Bremerhavenern eigentlich auch gar nicht so stark. Aber trotzdem hat einfach alles gepasst. Aber ich glaube, dass die jetzt im zweiten Jahr so ein bisschen in der Realität ankommen. Die Euphorie, wie gesagt, die ist verschwunden. Das wird schwierig werden, auch wenn sie jetzt mit Pöppeler nochmal einen richtig guten geholt haben. Im Tor bin mir da nicht so sicher. Ich habe Bremerhaven ja auch auf 12 getippt. Für mehr halte ich, also persönlich glaube nicht, dass da mehr kommen wird.
Tube, dein Plädoyer Bremerhaven, die Pre-Playoffs. Ihr habt geschrieben, es gab Grenzfälle bei den Tabellen, bei euren Tipps. Ist Bremerhaven so einer gewesen bei dir?
Nee, die waren es tatsächlich nicht. Also da war ich mir schon relativ sicher auf 10. Und um deine Einstiegsworte nochmal zu sagen, natürlich wissen wir, welchen Tiffels wir verpflichtet haben. Der ist ja hier 1,5 Kilometer von meinem Wohnort jetzt groß geworden. Ist ja in der Haie Jugend gewesen. Von daher, da waren wir uns schon ganz sicher. Ich glaube, der andere wäre zwar eishockeytechnisch der bessere gewesen, aber vielleicht für einen Thorsten Ankert der schlechtere Ersatz in dem Fall, so in der Verteidigung. Und ja, zu Bremerhaven, also ich als Kölner habe ja sowieso Angst vor denen nach dieser Klatsche letztes Jahr, und wenn die jetzt am ersten Spieltag zu uns kommen mit einem Pöpperle im Tor, der Tom darf mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, doch mit den Eisbären auch schon deutscher Meister geworden ist damals, der also richtig weiß, wie es in der DEL funktioniert, und ich glaube auch, dass er das Level immer noch hat, vielleicht nicht mehr ganz so in der Konstanz wie damals, aber er hat's noch. Und ja, bei uns gehen schon Wetten um, dass wir das erste Spiel 0 zu Hause verlieren könnten.
Ist das Fatalismus oder ist das immer so?
Das ist die Haie, verscherzen sie sich gerne mal gegen die in Anführungszeichen kleinen Mannschaften. Wie gesagt, wir haben es letztes Jahr gegen Bremerhaven oft genug gesehen, und klar, wie gesagt, da muss ich den anderen zustimmen, denen fehlt die komplette erste Reihe. Die sind halt überall woanders in der DEL untergekommen. Jetzt mit Bautzen, ja, wohl noch der zweite, der nach Düsseldorf gegangen ist mit Welsh, die auch jetzt direkt im ersten Spiel, seit sie da mal wieder direkt zusammengespielt haben. Koms habe ich jetzt in Iserlohn gesehen, der hat auch da weitergemacht in der Vorbereitung, wo er bei den Fischern Penguins aufgehört hat. Aber die haben sich auch wieder im Rahmen dessen, was sie können, finanziell und mit dem Namen wieder ordentlich verstärkt, denke ich. Das ist jetzt niemand, genauso wie letztes Jahr, der jetzt diesen riesengroßen Namen hat, aber es sind alle Spieler mit einer gestandenen Vita, größtenteils, oder eben junge Spieler, die da reinpassen könnten. Und wie gesagt, im Tor mit Papalle, wenn der halbwegs abliefern kann, dann sind sie da nicht wirklich schlechter aufgestellt, denke ich.
Was man natürlich noch mal sagen muss, Bremerhaven, einfach geil, also wirklich geil. Ich kann es nicht anders sagen, wie die letztes Jahr in die DL gekommen sind, wie die aufgetreten sind, wie sie gespielt haben. Unter diesen Bedingungen spät die Lizenz erst bekommen, spät erst auf Spielersuche gehen können. Fantastische Arbeit, die da geleistet wird. Deswegen ist es dieses Jahr, ja, wie soll ich sagen, kann man nicht hoch genug bewerten, woher die gekommen sind. Deswegen haben die auch halt eine extreme Fallhöhe. Wobei sie wahrscheinlich sanft landen werden, weil ich glaube, das Umfeld kann sehr genau einschätzen, was da passiert ist. Und kann sehr genau einschätzen, wo man herkommt. Wo man herkommt, ist ein gutes Stichwort für unseren Platz 10. Jetzt kämen wir zu den Mannschaften, die bei uns in den Pre-Playoffs wären. Und da sind wir bei einer Mannschaft, wo man, wenn man sich die Wechsel anschaut, das Gefühl hat, die haben einmal komplett durchgetauscht. Nicht nur auf der Trainerbank, das erste Mal ohne den Namen Kreuzer auf dem Eis oder an der Bande, in, keine Ahnung, seit Menschengedenken. Wir reden von der Düsseldorfer EG. Will der Krefelder oder der Kölner was zum Lokalrivalen sagen?
Holger, ich lasse dir mal den Vortritt. Ich lege da nur noch nach.
Du bist ja sehr nett. Ja, Düsseldorfer EG, jetzt natürlich mit dem Verlust von zwei Gesichtern, fände ich persönlich, also als Krefeler, ich trauere dem Ganzen ehrlich gesagt wirklich hinterher. Also ich bin unfassbar traurig, dass weder der Kreuzer noch an der Bande steht, noch der andere Kreuzer auf dem Eis steht. Damit hat für mich die DEG das Gesicht verloren so ein bisschen, muss dann komplett neu anfangen, sich da irgendwie eine neue Identifikation zu finden. Aber nichtsdestotrotz sportlich, klar, die Düsseldorfer EG sehe ich persönlich auch in den Pre-Playoffs. Das sollte reichen, wobei ich sagen muss, bei der DEG bin ich mir in der Defensive nicht so ganz sicher, ob das gut gehen kann, und vor allem ist die DEG wirklich auch ganz stark abhängig davon, wie Nienaberger drauf sein wird. Und damit steht und fällt, glaube ich, auch also ein bisschen der Erfolg am Ende. Ich glaube auch, dass die Düsseldorfer EEG jetzt auch für den Anfang erst einmal eine längere Zeit braucht, bis die überhaupt ins Spiel reinkommen, bis die das neue System überhaupt übernehmen können, weil Mike Pelgrims, wer ihn ja kennt, der weiß ja, dass er das Wolfsburger System so ein bisschen mitgenommen hat, und ich glaube, dass die DEG auch erstmal so 10, 15 Spieltage Geduld braucht, vor allem die Fans, bis da mal so ein System auch zu erkennen ist. Und ich denke, dass die am Anfang erstmal viele Punkte liegen lassen werden. Das wird ein schwieriger Start, glaube ich, am Anfang werden. So, dass denen am Ende, ja, dass die sich knapp in die Pre-Playoffs retten können, so 9, 10 um den Dreh rum.
Tube, hat man die Geduld denn? Weil es gab ja die Sätze der Gesellschafter von wegen, wir wollen jetzt mehr investieren, wir wollen nach vorne, wir wollen wieder nicht an alten Glanz anknüpfen, aber die DEG gehört auf jeden Fall in die Playoffs und gehört zu den Top-Vereinen in Deutschland. Wir wollen dafür mehr Geld in die Hand nehmen. Auf der anderen Seite gilt Pellegrims als ein Trainer bei seinen bisherigen Stationen, der sehr kompromisslos ist, der seine Spieler richtig triezt. Also wenn eine Mannschaft fit sein wird, dann wohl die Düsseldorfer. Nichts gegen die Arbeit der anderen, aber das ist so dieser Felix Magath-Ruf ein Stück weit, der ihm da vorauseilt. Hat man diese Ruhe in Düsseldorf?
Ich glaube, die wird man jetzt im Jahr 1 nach den Kreuzers auf jeden Fall haben. Und da bin ich beim Holger dabei. Der Verlust des Namen Kreuzers, der wird den Düsseldorfern wehtun in der Außenwirkung. Ich glaube, der auf dem Eis noch mehr als der hinter der Bande. Und wenn man sich die Abgänge von der DEG anguckt, dann ist Daniel Kreuzer auch wirklich der Einzige, der den von der Persönlichkeit, von der Führung, die er reinbringt, richtig wehtut. Alles andere kann man auf Düsseldorfer Seite, denke ich, völlig verschmerzen. Und die Neuzugänge sind jetzt nicht die schlechtesten. Holger hat es gesagt, Niederberger, ja, dem darf auch nicht viel passieren im Tor. Und ich habe die DEG ja auf 11, weil ich sehe es so wie der Holger, die werden ein bisschen brauchen, um reinzukommen. Und ich sage, sie werden etwas zu lange gebrauchen und es wird am Ende nicht mehr ganz hinhauen, dass sie noch in die Pre-Playoffs kommen. Muss man jetzt natürlich noch ein bisschen warten, haben jetzt noch mal eine Position ausgetauscht, wie gesagt, Bortzen geholt, dafür Janosch Harry dann doch nicht mit einem Vertrag ausgestattet und nicht lizenziert. Man wird sehen, wo es hingeht. Am Anfang glaube ich tatsächlich, dass es eher abwärts gehen wird, aber wie gesagt, mit der Tendenz dann nach oben im Kampf um Platz 10 knapp gescheitert am Ende.
Ich schaue gerade mal, was ihr Spielplan für den September so hergibt. Gemischtes Programm, also nicht jetzt, dass man sagen kann, leichter Start oder so, sondern Augsburg daheim, dann nach Straubing, dann nach Nürnberg, dann kommt Mannheim, dann nach Wolfsburg. Das hat schon in sich, die ersten Spiele. Also insgesamt eine Mannschaft, wo man abwarten muss, was ich noch anfügen möchte. Ich war damals bei dem Spiel, bei dem sich Daniel Kreuzer verletzt hat. Ganz komisches Gefühl, als ich dann las, dass es für ihn nicht weitergeht. Das war ganz, ganz merkwürdig, weil es einfach ein großer Spieler ist und dass eine Karriere aufgrund einer Verletzung so doof endet, ist echt bitter, schade, sonst was. Lasst uns den Schritt weitergehen in der Tabelle. Jetzt kann sich Tom wieder äußern. Iserlohn. Dein Lieblingsverein nehme ich an, weil die Halle am Seilersee so schön ist.
Achso, ich dachte wegen der 1C Nationalmannschaft und so.
Ja, natürlich, wegen Ausländeramt. Die Kollegen vom Pauli-TV-Pod, die ich an der Stelle gerne grüße, meinten über Thomas Larkin, der in Mannheim auf die Einbürgerung wartet. Wäre nach Bremerhaven oder Iserlohn gegangen, inzwischen Schritt hätte er die schon, aber das fand ich sehr schön.
Also ich glaube tatsächlich, dass die letzte Saison der Iserlohn Roosters ein Ausrutscher war. Dass sie natürlich nicht ja jetzt wieder die Top-Mannschaft sind, die da oben München, Mannheim und so weiter, Wolfsburg irgendwie angreifen wird und ärgern wird. Also ärgern schon, aber jetzt nicht auf Dauer. Ich glaube, dass sie ja die klassische Mittelfeldmannschaft in der DEL sind. Also sie werden irgendwo sich da unten mit Düsseldorf, Bremerhaven um die Pre-Playoff-Plätze streiten. Und ich habe sie jetzt da, ich glaube, auf 9 gesetzt, einfach weil ich es da ein bisschen spannender haben wollte. Ach nee, ich habe sie sogar auf 8 gesetzt, schau an. aber ich glaube halt einfach, dass sie so in der Region Pre-Playoffs vielleicht gerade so noch in die normalen Playoffs rutschen werden. Ansonsten geht es mir bei Iserlohn tatsächlich so ein bisschen wie bei Straubing. Da habe ich keine große Meinung zu. Ich denke halt einfach, dass das so ein Team ist, was gut durch die Saison kommen wird und dass letzte Saison einfach, da bin ich mir ziemlich sicher, ein Ausrutscher war und dass wir das so nicht nochmal erleben werden.
Ich frage mal Tube, weil da einfach ein paar ehemalige Kölner rumschwirren in Iserlohn mit Turnbull, mit Salmonson. Sie haben auch mit Koms den Torschützenkönig der letzten Saison von Bremerhaven geholt. Also wenn ich mir die Mannschaft anschaue, dann habe ich schon den Eindruck, da wurde schon investiert, nachdem es letztes Jahr einfach nicht gut war.
Ja, es hat letztes Jahr einfach nicht unbedingt alles so gepasst, wie man das dann gerne gehabt hätte auf Seiten der Roosters. Es war ja auch, glaube ich, die Mannschaft, die die meisten Spieler unter der Saison nochmal rausgeschmissen hat, die dann nochmal nachverpflichtet haben, denen dann auch wieder abgegeben haben frühzeitig. Das sah jetzt im Vorbereitungsspiel, was ich da gesehen habe, sah das schon wieder besser aus. Das war wieder ein Plan. Das war vor allen Dingen ganz schön viel Geschwindigkeit, die die Roosters da aufs Eis gebracht haben. Haben dann mit Simonson natürlich einen jetzt dabei, der das richtig gut kann. Der, oh Wunder, jetzt auf einmal den deutschen Pass gekriegt hat, den er in Köln 2 Jahre nicht gekriegt hat.
Woran das wohl liegt? Es gibt ja einfach Sachbearbeiter, die ihren Job ernster nehmen als andere.
Genau, so in der Adventszeit. Nee, aber da ist viel Geschwindigkeit gewesen. Da muss man natürlich sehen, mit Sebastian Dahm einen Torwart geholt, den hat man bei der WM sich angucken können. Der hat da richtig gut gehalten teilweise. Und wenn er das so halbwegs zeigt, dann, ich habe die Iserlohner auf 9, die werden in die Pre-Playoffs reingehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann muss man halt einfach gucken, was dann da so kommt. Zu Travis Turnbull nochmal gesagt, er hat einfach ein letztes Jahr in Köln ein gebrauchtes Jahr geholt, war lange verletzt, war nie wirklich fit, hat nicht das bringen können, was man sich von ihm erwartet hat. Und da muss man dann natürlich sagen, das war noch ein Einkauf, den die Haie früh gemacht haben. Als noch Niklas Sundblatt Trainer in Köln war, der hat den ja vorher schon auch in Ingolstadt schon gehabt. Man kannte ihn natürlich aus dem guten Jahr von der DEG, was er gehabt hat. Und der ist, glaube ich, auch mit Corey Clouston nicht ganz so warm geworden. Und das war jetzt nicht so die große Überraschung nach der Saison, dass man jetzt gesagt hat, du hast zwar noch einen Vertrag, aber wenn du woanders unterkommst, dann ist das für uns völlig in Ordnung.
Was mir auffällt, Holger, ich gebe es nochmal an dich zurück, ist, wenn ich sehe, wie viele neue Spieler die haben, dann ist natürlich ein klares Signal, dass sie unzufrieden sind. Aber die haben für mich ganz schön Qualität geholt, zumindest von den Namen, die ich jetzt kenne. Also die Jungs, die sie aus den USA geholt haben, jetzt nicht. Aber Martinovic ist auch gekommen für die Verteidigung. Bonsachsen sagt mir sogar was, der ist aus Tampere gekommen, der ist 2-mal finnischer Meister geworden. Die haben schon reingefasst und mit Darm einen guten Torhüter geholt, der vielleicht sogar ein Upgrade zu Picard ist. Darm hat auch einen deutschen Pass, erstaunlicherweise. Ja. Ein dänischer Nationaltorhüter mit deutschem Pass. Iserlohn haben sie alle einen deutschen Pass, muss man einfach mal sagen. Da ist schon, wie soll ich sagen, sieht nach einem U-Turn aus, wird man es nennen. Also einmal um 180 Grad rum und ab in die andere Richtung.
Davon gehe ich aus. Ja. Ich denke, dass die Iserlohn Roosters diese Saison richtig Spaß machen werden. Das ist eine gute Truppe. Carsten Mende ist aber auch ein unglaublich kompetenter Typ. Der weiß, wo, an welcher Stelle er in den USA oder Kanada die Spieler rausholen muss. Der hat eine Liste wohl vorliegen, weil ich habe also in der Community eine ähnliche Liste, wo ich sehe, wo solche Spieler alle herkommen, die ich auch auf der Liste habe, und dann verpflichtet Iserlohn diese Spieler, wo ich mir dann immer denke, verdammt, warum kommen die nicht nach Krefeld? Da denke ich mir, es sind auch viele Spieler dabei, die nicht unbedingt so teuer sind, ne? Aber cool, trotzdem Tipps, nicht so.
Ändere mal dein Passwort vielleicht von deinen Dateien. Das könnte.
Ja, möglicherweise, ja. Ja, aber wenn man mal sieht im Vergleich, wie Iserlohn sich überhaupt generell mal entwickelt hat in der deutschen Eishockey-Liga, immer so peu à peu. Früher haben die Iserlohner ja mit den Playoffs nicht viel zu tun gehabt, ja, wenn sie es mal erreicht haben, das war dann irgendwie 2008 oder irgendwie sowas, keine Ahnung, Viertelfinale mal. Aber in den letzten Jahren stetig, ich sage auch, wie Tom das sagt, letztes Jahr waren Ausreißer gewesen, die haben einfach ein paar Probleme in der Kabine wohl, denke ich mal, gehabt. Und dieses Jahr werden die Iserlohner, glaube ich, richtig Spaß machen. Ja, also allein, dass ein Dame im Tor steht, muss ich sagen, hey, Hut ab, also es ist schon ganz toll. Und mit Lange, wenn er sich auch wieder fängt und einigermaßen die Leistung zeigen kann, wie er die noch vor 2 Jahren gezeigt hat. Letztes Jahr war einfach auch ein gebrauchtes Jahr für ihn gewesen. Ja, auch noch in der Verteidigung haben die gut eingekauft. Ja, wie du schon sagtest, Bon Sachsen zum Beispiel, der auch mir was gesagt hatte. Also, hallo, ja, und in der Sturm, also im Sturm sind die wirklich grandios besetzt und das könnte wirklich gut funktionieren. Ob es dann über die Pre-Playoffs hinausgeht, ja, das ist dann wieder ein anderes Thema.
Ich würde noch mal einen einbringen, wo ich besonders Bock drauf habe. Und ich habe ihn gesehen und denke, der kann richtig gut werden. Der Holger wird jetzt sagen, den hatte ich sowieso auf meiner Liste drauf. Ist, glaube ich, Topscorer der ECHL letztes Jahr gewesen, ist Chad Costello. Der hat da 134 Punkte in 83 Spielen gemacht, knapp 100 Assists aufgelegt. Und ECHL-Spieler, das sind Wundertüten. Da ist in Deutschland ist Ciroczycki groß rausgekommen. Da ist ein Kurt Shane damals groß rausgekommen. Das kann schon gut werden.
Ja, ganz genau, ganz genau.
Okay, dann freuen wir uns auf Iserlohn und hoffen, dass die nächste Saison so viel Spaß machen. Achtung, grandiose Überleitung, wie letztes Jahr die Augsburger Panther uns Spaß gemacht haben. Dann, nämlich das ist das Team, das wir genau mit dem gleichen Wert getippt haben wie Iserlohn. Soll heißen, Augsburg und Iserlohn schlagen sich um die Plätze 8 und 9. Tube, Augsburg mehr oder minder unverändert, ein ganz neues Gefühl.
Ja, man könnte eigentlich sagen, fast unverändert, außer die, die nach Köln gegangen sind. Also Hanowski und Schack, Grügel, der ist nach Krefeld gegangen, der war jetzt auch eher dritte Reihe Spieler in Augsburg. Matt McKay, der da noch weggegangen ist, den vermisst man da jetzt, glaube ich, nicht so. Und ist, glaube ich, mit den Haien das einzige Team, was in der Verteidigung keine Veränderung hat, auf der Torhüter-Position keine Veränderung hat, die da eingespielt sind, die wirklich nur 3 neue Stürmer integrieren müssen. Da haben sie mit Matt White einen richtig ordentlichen geholt und dann noch 2 in Anführungszeichen eher junge Deutsche mit Daniel Schmölz und Christian Kretschmann, die jetzt da auch den nächsten Schritt machen können, machen sollen. Und ich sehe sie nicht deutlich hinter dem, was sie letztes Jahr gebracht haben. Also das geht so in Richtung hohe Pre-Playoffs. Bei mir war es Platz 7 dann tatsächlich. Hohe Pre-Playoffs, Kampf um Platz 6, vielleicht am Ende dann knapp geschlagen, weil andere Teams dann doch noch ein bisschen mehr Tiefe im Kader haben als die Panther. Aber eingespielt sind sie meiner Meinung nach den Trainer des Jahres letztes Jahr gehabt, der dann die Trophäe aus welchen Gründen auch immer nicht bekommen hat. Und wenn der da auch weiter anknüpft wie letztes Jahr, dann bleibt es bei Augsburg so wie letztes Jahr. Das wird eine gute Saison.
Tom, aber trotzdem haben wir es ja alle ein bisschen schlechter getippt. Woran könnte es denn liegen, dass die Konkurrenz nochmal aufgerüstet hat? Weil das Gesamtniveau der DEL, da kommen wir vielleicht am Schluss nochmal zu, ist schon nochmal ein Stück nach oben gegangen. Man hat das Gefühl, dass es mehr Vereine gibt, die da ganz nach oben ranreichen wollen. Aber Augsburg kann wieder ein Top-Team sein dieses Jahr, oder?
Ja, im Grunde hast du damit die Frage so beantwortet, wie ich sie dir jetzt. Nee, ist ja nicht schlimm. ist ja kein Kanzlerduell.
Ich hoffe, es hört noch jemand zu und es ist noch niemand eingeschlafen.
nee, ich denke, also anders als bei Iserlohn, war die letzte Saison für mich betrachtet von den Augsburger Panthern jetzt nicht unbedingt ein Ausrutscher. Bei den Panthern wäre es ja dann eher in positiver Richtung gewesen. Mhm. Sondern ich glaube, dass sie tatsächlich so gut waren, wie sie letzte Saison dann am Ende auch standen mit Platz 6. Diese Saison ist es dann tatsächlich so, wie du das gesagt hast, dass sich die Mannschaften, die knapp dahinter lagen, einfach ein bisschen verbessert haben. Ich sehe dann, kommen wir ja später noch dazu, Berlin ein bisschen besser. Wir haben eben über Iserlohn gesprochen. Iserlohn wird besser sein als in der letzten Saison. Ich glaube, gerade dieses Mittelfeld ist halt wirklich dann nochmal ein Stück weiter zusammengerückt. Und da werden es die Panther dann schwer haben, aber wie Tube ja schon angesprochen hat, so schwerwiegend sind jetzt mal, wenn man jetzt also Hanowski würde ich da wirklich als schwerwiegend bezeichnen und so schwerwiegend sind dann aber die restlichen Abgänge nicht. Und ich glaube gerade das, was sie in der letzten Saison besonders stark gemacht hat, ihre Special Teams, das werden sie auch in dieser Saison wieder aufs Eis bringen. Und da wird dann die Frage sein, ob die Teams dann jetzt 17, 18 da eine Antwort drauf haben oder ob Augsburg da wieder dominant auftreten kann und die Gegner bestrafen kann. Und dann kann es auch wieder hochgehen. Wie gesagt, dass ich sie jetzt auch niedriger gesehen habe als in der letzten Saison, liegt eher daran, dass ich andere Teams dann etwas besser sehe als letzte Saison.
Und was man auch mal erwähnen muss, Augsburg geht in diese Saison mit einem Trikotsponsor. Und zwar ist es der, der letztes Jahr hart 360 Grad, die letztes Jahr bei den Playoffs auf dem Trikot waren. Die sind jetzt für die Saison drauf geblieben. Das war ja letztes Jahr, glaube ich, korrigiert mich, das einzige Team ohne.
Ja.
Ja. Also insgesamt Augsburg wieder eine Mannschaft, auf die man sich freuen kann, außer wenn man in Unterzahl gegen sie spielen muss. Mhm. Können wir es so zusammenfassen? Dann machen wir hier die nächste Pause in der DL-Preview auf meinsportradio.de. Bis gleich.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
So, bevor wir zur zweiten Hälfte des DL Previews kommen, wir haben jetzt noch die Vereine von den Plätzen 7 bis 1 vor uns. Nochmal kurz der Hinweis: Holger könnt ihr erreichen unter @HolgerKuhlmann. Tube könnt ihr erreichen unter @highlife83, natürlich bei Twitter. Tom könnt ihr erreichen unter @beatbulette. Einfach eingeben, es findet sich Beat mit T und Bulette mit 2x D. Und mich findet ihr unter @zugzwang74, die 74 als Zahlen. So, unser Platz 7, den haben wir alle sehr, sehr nah zusammengetippt. Ingolstadt. Die sind im Sommer aber mal so richtig auf Einkaufstour gegangen. Bevorzugt in Berlin, könnte man meinen. Da hat so ein gewisser Tauschhandel stattgefunden. Buchwieser und Oppenheimer sind nach Berlin gegangen und Ingolstadt hat sich eingedeckt. Tom, was können wir von Ingolstadt erwarten aufgrund der Verstärkung aus Berlin?
Ja gut, sie haben halt Buchwieser und Oppenheimer mit Darren Oliver und Laurin Braun quasi ersetzt, wenn man das so ausdrücken will. Auch wenn Laurin Braun natürlich etwas später erst dann hingewechselt ist. Im Endeffekt haben sie mit Darren Oliver einen der besseren Stürmer der Eisbären Berlin verpflichtet, der hier auch teilweise zu Recht sehr stark in der Kritik stand. Ich glaube, in erster Linie auch vor allem wegen seiner Art. Es ist halt ja schon ein Spieler, der dann auch mal ein bisschen vielleicht nach außen auch ein bisschen arroganter wirken kann, was vielleicht jetzt auch nicht so schlimm ist, aber auf dem Eis dann halt sich dann manchmal ein bisschen komisch darstellt. Und ja, in der letzten Saison war Oliver wirklich, wirklich sehr, sehr gut, bis sich Nick Peterson eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Die beiden haben sich wirklich sehr gut ergänzt. Und dann hat Olvers Produktion halt auch ein bisschen abgebaut. Und ich glaube, das ist dann so das, was sich dann Richtung Saisonende so ein bisschen durchgetragen hat unter den Fans und unter den Medien, dass Olver wieder halt eine schlechte Saison gespielt hat. Wir kommen ja zu den Eisbären noch ein bisschen später. Wenn es jetzt so nur geblieben wäre, dass die Eisbären da Olver für Oppenheimer und Buchwieser verloren hätten und Laurin Braun dann auch noch abgegeben haben, dann wäre ich da ein bisschen traurig mit gewesen, beziehungsweise nicht ganz okay. Ich glaube, so ist es jetzt ganz gut gelaufen. Und ich glaube, in Ingolstadt kann man sich auf Darren Oliver freuen noch, und man sollte vielleicht nicht zu streng mit ihm sein, wenn er vielleicht mal ein, zwei schlechte Spiele macht. Und ich fand ihn immer okay, also ein gutes Okay. Ich war jetzt nie ein Riesenfan von ihm, aber ich war jetzt auch nie so, dass Oliver mega kritisiert werden musste. Das war, fand ich, immer zu überzogen. Und ich glaube, dass der Tapetenwechsel nach Ingolstadt ihm tatsächlich auch gut tun wird.
Holger, Ingolstadt hat mit Larry Mitchell einen neuen Sportdirektor verpflichtet. Sozusagen schon den Trainer, wie soll ich sagen, Ante Portas hinter Tommy Samuelsson ein Stück weit, haben Jochen Reimer geholt aus Nürnberg, also richtig reingelangt, was ihr Torhüter-Duo angeht, jetzt mit Pielmeier-Reimer, haben insgesamt, ich muss mal kurz sehen, 2-4, 9 neue Stürmer geholt, da plant jemand den Großangriff.
Ich habe in Ingolstadt so ein bisschen meine Zweifel, vor allem in der Defensive habe ich da so ein bisschen meine Zweifel in Ingolstadt. Ich glaube, auch in der Torhüterposition wird Jochen Reimer wohl, ich denke mal, das Nachsehen haben gegenüber Pielmeier. Auch wenn Pielmeier vielleicht in der vergangenen Saison jetzt nicht so einen starken Auftritt
hatte, glaube ich, dass ja, in dieser Saison es wieder ein bisschen anders sein wird. Mit Jochen Reimer mit Sicherheit auch einen Kollegen bekommen, der kein Schlechter ist, aber ja, jetzt nicht unbedingt durch besonders gute Leistung geglänzt hat, sage ich jetzt einfach mal. Der ist in anderen Positionen, in anderen Dingen halt auch aufgefallen. Aber das ist ja nicht weiter dramatisch. Verteidigung sehe ich etwas problematisch. Die laufen, glaube ich, nur zwei Zugänge in der Verteidigung, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und das war ja Matt Pilech aus der Ebel von den Graz 99ers. Den hätte ich nie geholt. Das ist etwas, wo ich sage, da kann ich nicht nachvollziehen, warum Ingolstadt sich den Verteidiger geholt hat. Sean Sullivan von Straubing Tigers, ja okay, der ist solide, das ist ein guter Neuzugang, mit dem kann man was anfangen, aber ansonsten halte ich das wirklich für schwierig. Für mich ist Ingolstadt auch so ein Team, wo ich denke, wo ist denn der letzte Schritt jetzt mal zu sagen, hey, wir gehen jetzt nochmal einen Schritt nach vorne. Ich glaube, die schwimmen einfach irgendwo so im Mittelfeld mit und werden da nicht mehr so groß auftrumpfen. Ich glaube, die haben sich so ein bisschen ergeben gegenüber den Top-Teams.
Und können da nicht ganz mit. Tube, glaubst du, dass es ein Problem geben kann auf Dauer, Samuelson Mitchell? Oder? Weil ich halt, muss ehrlich gestehen, ich halte das für keine glückliche Kombination. Die sie auch sehr unterschiedliches Eishockey spielen lassen, was die Philosophie angeht. Du hast so einen Trainer im Wartestand. Ich tue mir da ein bisschen schwer mit.
Ja, das ist die Frage, was ein Larry Mitchell auch will. Ne? Also es ist ja bekannt, dass er die letzten Jahre schon mal lieber gerne rein den Sportdirektor gegeben hätte, als es zum Beispiel in anderen Positionen immer noch doppelt zu machen. Er hat diese Kontakte natürlich, die ihn auf der Position natürlich deutlich weiterbringen. Klar sieht man jetzt natürlich auch in Ingolstadt, ne, dass er sich auch an Altbewährtem bedient hat. Ne? Daryl Oliver, den hat er damals nach Augsburg geholt, den kennt er. Er hat dann jetzt aus Straubing, hat er, wie schon gesagt, Sean Sullivan mitgenommen. Ne? Auch den kennt er ganz gut. Aber ansonsten hat er halt wieder so Spieler geholt, wo jetzt gerade im Angriff nicht jeder unbedingt mitgerechnet hat, wo man sich jetzt dann auch fragt, passt das oder nicht? Ich glaube aber, er hat da einen Plan. Und da muss man halt gucken, passt der Plan auch zum Trainer? Und das wird man wahrscheinlich erst in den ersten Spielen sehen. Da sind ein paar Namen dabei, wo ich denke, Hut ab, dass die nach Ingolstadt gehen. Greg Moldin, Kai Mujerath können richtig, richtig gut aufspielen in der DL. Und dann hast du auf der anderen Seite wieder so einen Namen wie Mike Collins. Da haben wir eben vom Holger gehört, dem würde man in Krefeld jetzt nicht eher eine Träne nachweinen. Kommt vom Tabellenletzten der DEL, ist die Frage, was will man jetzt unbedingt in Ingolstadt mit dem? Aber irgendwas wird Larry Mitchell entweder in ihm sehen oder er hat ihn halt für so einen guten Preis bekommen, dass er gedacht hat, für den Preis mache ich im Zweifel überhaupt nichts falsch. Ja, und dann hat man halt junge Spieler teilweise geholt. Ne? Man hat einen Joachim Ramoser geholt aus München -Bozen, wo er letztes Jahr nochmal zwei Spiele gemacht hat. Man hat einen Dennis Swin geholt aus der DEL2, letztes Jahr Point per Game. Da wird der Holger eventuell auch noch kennen, der hat früher in Köln und in Krefeld DNL gespielt, war da schon richtig stark, hat jetzt 2-3 Jahre gebraucht, bis er sich bei den Profis dann bewiesen hat. Aber das sind alles so Spieler, da kann man auch mal gerne drauf gucken. Und ich glaube, das ist wieder so ein Ding, vorne hui, hinten fui, was die Ingolstädter letztes Jahr schon hatten. Und dann wird man halt sehen, wie die Torhüter entweder drunter leiden oder eben nicht, weil ein Pielmeier die Leistung vom letzten Jahr, die gebe ich auch mit der schwachen Verteidigung, die Panther hatten und nicht nur ihm selbst.
Dann werden wir sehen, zumal, also ich habe es jetzt nicht so oft gesehen, aber was ich von Ingolstadt gesehen habe, war das eigentlich immer kein Offensivfeuerwerk, was Samuelson da hat spielen lassen. Insofern verwundert es dann einfach, wie die Mannschaft von der Struktur her aufgebaut ist. Aber das werden wir sehen. Wir kommen zu einem Team, da haben wir Riesenschwankungen in unseren Tipps. Es geht von Platz 2 bis Platz 7 in der Vorrunde. Tom, warum wird Wolfsburg Zweiter? Weil sie das beste Torhüter-Duo der Liga haben.
Weil sie ja wieder mal das beste Torhüter-Duo der Liga haben. Sie haben ja Jerry Kuhn verpflichtet und ja, über Brückmann braucht man, glaube ich, nichts sagen. Das, was er da gerade besonders in der letzten Saison und insbesondere dann in den Playoffs gespielt hat, reicht, glaube ich, um den Namen Brückmann da so ein bisschen zu festigen. Meiner Meinung nach auch, glaube ich, der beste Goalie in der DEL. Und ich bin derjenige, der Wolfsburg auf Platz 2 gesetzt hat, einfach weil ich denke, dass sie dieses Jahr auch in der Hauptrunde bereits ganz gut abliefern werden und nicht dieses Wolfsburger Hockey erst Richtung Playoffs losgehen wird, sondern dass sie tatsächlich auch mal eine gute Hauptrunde dorthin legen können. Und ich glaube, ich sage das fast jedes Jahr irgendwie. Wolfsburg ist, glaube ich, jetzt dann auch irgendwann mal dran. Ich bezweifle, dass das, oder ich hab schon auch Zweifel, dass es dieses Jahr klappt. Aber ich finde einfach das, was Wolfsburg da seit Jahren macht, gerade Charlie Fliekauf und Pavel Groß, was sie dort über Jahre machen, dieses gute Scouting, teilweise Spieler von Teams holen, die dort vielleicht schon auf dem Abstellgleis stehen, beziehungsweise die man so ein bisschen ausrangiert hat oder wo man sagt, okay, da die Entwicklung ist abgeschlossen, beziehungsweise aus dem kann man keinen guten DEL-Spieler mehr machen. Die kommen dann nach Wolfsburg und werden dort plötzlich zu Leistungsträgern oder werden dort ihrem persönlichen Spielstil entsprechend besser eingesetzt. Dann kommen noch teilweise Verpflichtungen dazu von Spielern, die neu in die DEL wechseln, die dann halt auch sofort einschlagen. Und ich finde es einfach sehr, sehr gut, was dort passiert in Wolfsburg über Jahre hinweg. Haben halt natürlich auch den Vorteil, dass es ein relativ kleiner Standort ist, dass dort nicht so direkt drauf geschaut wird. Ich denke halt trotzdem, dass Wolfsburg jetzt dann so langsam auch mal dran ist und dass sie brauchen natürlich Glück, um dann gerade so Teams wie München zu schlagen. Aber ich sehe sie schon relativ weit hoch jetzt auch schon in der Hauptrunde, eben weil dieses Team jetzt auch nicht schlechter ist als im Vergleich zur Vorsaison oder vor 2 Jahren. Also das ist, ja.
Was man sagen muss, ohne meinen Tipp, ich habe sie auf 7 getippt, ich habe gerade mal nachgeschaut, wäre Wolfsburg bei uns auf dem 3. Platz, oder bei euch 3 steht Wolfsburg im Schnitt auf dem 3. Platz nach der Vorrunde, wenn man Tom dazu nimmt. Ich habe einfach gedacht, Vorrunde ist bei denen egal, die kommen eh mindestens ins Halbfinale, egal gegen wen. Und jetzt mal sehr salopp formuliert, weil Pavel Groß die einfach hincoacht, was für mich so ein bisschen der Punkt ist, ist einfach zu sehen, einerseits, wie die anderen aufgerüstet haben und andererseits der Punkt, dass sie momentan doch ziemlich gebeutelt waren, was den Kader anging und das nicht so richtig aufgefangen kriegen. Und das ist für mich so die spannende Frage ist, wie sie es auffangen können, wenn sie Verletzte haben sollten. Jetzt mal, da sind ganz viele Konjunktive drin, das ist vollkommen klar und ich wünsche es niemandem. Und sie haben mit Sicherheit eines der besten Torhüter-Duos der Liga. Tom hat es schon gesagt, Brückmann ist der beste vielleicht der beste Goalie der Liga oder mit einem anderen zusammen. Tube, zu dem kommen wir dann auch noch, der beste Goalie der Liga. Aber insgesamt ist es eine fantastische Mannschaft mit einem großartigen Coach, dessen Vertrag ja nächstes Jahr ausläuft. Da bin ich mal sehr gespannt, ob er in Wolfsburg bleiben wird oder ob es da, weil die Angebote werden mit Sicherheit kommen für Pavel Groß. Das ist keine Frage. Und wird spannend zu sehen sein. Tube, vielleicht doch noch ein Wort. Marcel Oman und Thorsten Ankert, sind das so Spieler, die schon auf dem Abstellgleis standen, die da jetzt in Wolfsburg nochmal neu angreifen?
Auf dem Abstellgleis standen ja. Ob sie neu angreifen, das wird man dann sehen müssen, wo sie da eingeplant sind. Da sehe ich vielleicht bei Marcel Oman nochmal eher mit die Chance als Thorsten Ankert, weil der ist dann doch relativ limitiert, was sein Spiel in der Verteidigung angeht. Da muss man halt mal ein bisschen drauf achten. Ansonsten ist das, was ihr gesagt habt, alles relativ stimmig. Ich sehe es als Vorteil für Wolfsburg dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren, dass sie, glaube ich, das erste Mal ohne wirklich großen Abgang in die Saison gehen. Also keinen der Spieler, die sie jetzt wirklich abgegeben haben, ist einer, den sie unbedingt in den Top 2, Top 3 Reihen gebraucht haben. Und sie haben ja auch im Prinzip keine Neuverpflichtung so richtig. Also sie haben klar einen Jerry Kuhn im Tor. Das ist fast schon die Starverpflichtung. Und dann gibt es einen Alex Roach aus Berlin. Da wird der Tom wissen, dass der da letztes Jahr nicht so sein bestes Jahr hatte. Dann gibt es einen Thorsten Ankert aus Köln, der alles andere als sein bestes Jahr da hatte. Und da gibt es einen Marcel Oman aus Köln, der auch auf grandiose 2 Punkte letztes Jahr in Köln gekommen ist. Und von daher, was da neu zugekommen ist, ist jetzt nicht das unbedingt, was jetzt viel Druck macht auf die, die letztes Jahr in Wolfsburg schon gut gespielt haben. Vielleicht hapert es dann daran ein bisschen, aber ich glaube eher, diese Eingespieltheit, die wird ihnen dann zugutekommen. Und ich habe sie auf Platz 5 in meiner Tabelle. Ja, sehe sie also ganz klar in den Playoffs. Weiß nicht, ob es für den Schritt ganz nach oben reicht, aber wie gesagt, es ist ein Pavel Großteam, das heißt, wenn die Playoffs erreichen, ist dann eh alles egal und man muss ja mal in die Historie der DEL gucken. Wenn Köln gegen Wolfsburg spielt, der Gewinner kommt ins Finale und verliert das. Von daher, wenn es in den Playoffs soweit kommt, dann wissen wir sowieso schon alle ziemlich früh Bescheid.
Okay, dann nehmen wir das mal mit und hoffen eigentlich drauf, dass es nicht zum Spiel Köln gegen Wolfsburg kommt.
Oder im Finale.
Okay, weil erfahrungsgemäß ist dann ja München der Finalgegner und eine Finalserie, wo vorher schon klar ist, wer das Finale gewinnt, die will eigentlich keiner haben.
Ich bin überrascht, dass sich das mit Alex Roach tatsächlich rumgesprochen hat. Das, das war der erste Moment in den letzten Jahren, wo ich dann tatsächlich an dem Team Fliegauf groß gezweifelt habe, als sie Alex Roach vorgestellt haben. Und dazu gegangen, dachte ich mir, naja, gut, sie werden schon wissen, was sie da tun, aber ja. Ich lasse mich da auch eines Besseren belehren. Vielleicht hat er wirklich einfach nur nicht sein bestes Jahr in Berlin gehabt oder seine beste Zeit in Berlin. Ich meine, er ist ja auch noch sehr, sehr jung. Mal gucken, wo es da noch hingeht. Aber was man hier gesehen hat, war, naja.
Ja, nicht, nicht überzeugend.
Ja, das trifft es sehr gut. Sehr diplomatisch.
Nennen wir es mal sehr neutral. Nicht überzeugend, was er geliefert hat. So, dann lasst uns ein Team weitergehen. Da steht bei uns, wir haben zwei Teams mit einem Mittelwert von 4,5, also die teilen sich die Plätze 4 und 5 bei uns. Das sind Köln und Nürnberg. Lass uns doch mal mit Köln anfangen. Haben wir jemanden, der was zu Köln sagen kann? Tube, kennst du dich mit Köln irgendwie aus? Schon mal was gesehen von denen?
Ich versuche zumindest mal, meine Eindrücke in Worte zu fassen. ja, ich habe sie tatsächlich als schlechtestes von uns getippt auf Rang 6, das mag sein, dass ich da, dadurch, dass ich die schon so oft in der Vorbereitung jetzt gesehen habe, wirklich ja so ein klein bisschen traumatisiert schon bin, wenn man das so nennen möchte. Da weiß ich einfach momentan nicht, wo das hingeht. Also klar, man hat die Abgänge, da tut aber von der spielerischen Klasse, mit Ausnahme von dem Patrick Hager, von der letzten Saison her, niemand wirklich weh. So, Patrick Hager hat man 1:1 ersetzt mit einem Felix Schütz. Und das ist der Neuzugang, der momentan das meiste Aufsehen erregt. Dann muss man bei den Haien immer gucken, es fehlt eigentlich immer noch ein etatmäßiger Nummer 2 Center. Da steht momentan ein Kai Hospelt, der meilenweit seiner Topform aus Wolfsburger Mannheimer Tagen hinterherläuft, den ich momentan tatsächlich bei mir auf dem Zettel eher so als Reihe 3, vielleicht sogar schon mit Abstrichen als Reihe 4 Center habe. Wir haben aber dahinter leider nur einen Blair Jones, der ziemlich spät zur Mannschaft gekommen ist, weil sich Alex Bolduc verletzt hat, der von seiner Fitness her, ja, beziffern wir mal auf 50%, vielleicht bei 60, und damit gehst du halt jetzt in die Saison. Und das heißt momentan, und das zeigen auch eigentlich alle Spiele, die ich gesehen habe, du hast eine Reihe auf dem Eis, die scoren kann. Und das ist immer die Reihe mit Felix Schütz. Und das ist dann auch relativ egal, wer damit zusammenspielt, ob es ein Philipp Gugula mit einem Ryan Jones ist, ob das die beiden anderen Neuzugänge im Sturm sind, Justin Schack und Ben Hanowski. Das funktioniert und dahinter kommt dann wieder so ein Loch. Und dazu haben die Haie dann jetzt in der Vorbereitung unerklärliche Schwächen in der Defensive gezeigt, die man ja eigentlich so zusammengehalten hat, wie sie letztes Jahr war. Da ist ein Dominik Tiffels dazugekommen, der wird aber erstmal in Frankfurt spielen für die Haie. Das heißt, wir werden dieses Jahr keinen haben, der auf der Tribüne sitzt, sondern wirklich wieder einen Förderlizenzler in der Verteidigung, der dann beim Kooperationspartner spielt. Wir haben hinten drin weiterhin Gustav Wesslau. Aber das hat in der Vorbereitung noch nicht so ganz gepasst. Und das sind halt auch diese Sachen, wenn man sich mal so ein bisschen umgehört hat. Man ist eigentlich eher unzufrieden damit, wie die Verteidigung gespielt hat, als wie der Sturm gespielt hat. Und das macht mir so ein bisschen Angst, weil das ergibt immer so dieses, man sieht momentan noch nicht, dass man da was machen muss. Und meiner Meinung nach muss man ganz dringend im Sturm bei den Haien noch was machen. Man kann noch ganz schön viel machen, weil man ist jetzt auch erst bei 8 Lizenzen. Dadurch, dass Alex Bolduc verletzt ist, bevor man ihn lizenziert hat, fällt die jetzt noch nicht so ins Gewicht. Ansonsten wäre er sowieso immer der Lizenzspieler gewesen, der draußen gewesen ist, weil man rechnet nicht mehr im Jahr 2017 mit ihm zurück auf dem Eis. Aber nach der Vorbereitung, und ich gebe jetzt mit einem 3-7 weiter an den Holger, das haben wir gegen Krefeld kassiert, wo danach so Sätze kamen vom ehemaligen Kapitän Moritz Müller, vielleicht wollte es Krefeld einfach mehr. Und so Sprüche in der Vorbereitung, da fällt mir aber nichts mehr zu ein.
Holger, dann gehen wir doch mal weiter an dich. Warst du bei dem Spiel bestimmt da, nehme ich mal an.
Nee, ich war bei dem Spiel an dem Abend leider nicht dabei. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich sehe es nicht so eng wie Tube es sieht, weil ich denke auch ganz einfach, Vorbereitungsspiele werden da auch einfach ein bisschen überbewertet. Es ist immer so eine, man braucht immer eine gewisse Zeit, bis sich gewisse Mechanismen einfach ja auch eingespielt haben. Ich denke ganz einfach, dass die Haie eine absolute Top-Verteidigung haben in der Liga und logischerweise mit Breslau ja auch den besten Goalie in der Liga auch haben. Und dann, ja, ich glaube, die müssen sich da nicht wirklich viel Sorgen machen. Ich glaube, Christian Ehrhoff natürlich als Kapitän wird, glaube ich, ein bisschen überbewertet aus meiner Sicht, weil ich sehe ihn so ein bisschen eher auf einen absteigenden Ast. Er erreicht diese Leistung nicht mehr, die er in den Vorjahren zeigen konnte. Und ich glaube, dass Schütz auch einen Hager nicht ersetzen kann, weil ich einfach meine, dass Schütz in der Liga ein bisschen überbewertet wird. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe die Haie auf Platz 4, solide. Ich würde mir da gar keine Sorgen machen.
Ja, also bei mir war auch der Punkt, dass die Qualität im Kader einfach viel zu groß ist, als dass ich die irgendwie so weit nach unten sehe. Wenn du allein mal guckst, wer da alles so rumläuft, das ist irgendwie ein Kader, wo du denkst, die könnte gar nicht schlecht sein. Auf der anderen Seite, Tube, wenn ich dich so höre, mache ich mir da schon so meine Gedanken, ob der Kader vielleicht auch ein Stück weit falsch zusammengestellt ist an einigen Stellen. Ob da Dinge nicht passen, ob sozusagen letztes Jahr war es ja die Reihe um Hager Gogula, die gescored hat, und dann war danach so ein Loch, und jetzt ist halt die Reihe um Schütz und dann kommt ein Loch. Ob da sozusagen in der Kaderzusammenstellung eher die Fehler passiert sind.
Ja,
von den Namen her und Zahlen her liest sich das ja, puh. Also Platz 6 wär aber eine Riesenenttäuschung.
Also ich sag mal so, ob man da jetzt bei der Zusammensetzung, das wird man halt wieder nicht richtig sagen können, weil man hat halt mit einem Alex Bolduc als 2-3-Center geplant, was der nach dem, was er Ende letztes Jahr gezeigt hat, als er dann da war, auch vollkommen im Tank gehabt hätte. Also dem hätte ich diese zweite Reihe richtig zugetraut. Das war auch in den Worten vor der Saison bei Marc Mahon zu hören, dass die zweite Reihe eigentlich auf ihn zurechtgeschnitten war. Und jetzt hat man ihn nicht und jetzt musste man halt nachverpflichten, hat halt mit Blair Jones jemanden gefunden, der halt eigentlich 1-1 das spielen kann, der ist halt noch nicht fit. Und das ist halt die Frage für mich, wie lange braucht er, bis er fit ist und wie viel verliert man eventuell bis dahin schon, weil man halt einfach eventuell diese 1-2 Körner vorne zu wenig hat, wenn die Verteidigung weiter so schwächelt wie in der Vorbereitung. Ich gehe nicht davon aus, dass es ganz so schlimm sein wird, aber ich vermute, es wird nicht mehr genauso sein wie letztes Jahr, als wir Spiele, wo wir 1-0, 2-1 geführt haben, wo man sich eigentlich relativ sicher sein könnte, das können die Haie anderthalb Drittel locker halten.
Was ich nochmal ansprechen wollte, ist der Blick auf den Spielplan. Die Kölner, also ihr habt die letzten 4 Spiele alle auswärts durch Karneval, Olympiapause, Arena belegt, all diese Dinge. Das heißt, ihr habt im Februar und März nur Auswärtsspiele. Ist das nochmal thematisiert worden? Du hattest damals einen Artikel auf Highlife dazu, hattest es recherchiert, als erster nach außen gebracht. Ist das noch ein Thema gewesen irgendwann oder fiel es dann einfach sozusagen den Gegebenheiten zum Opfer?
Ja, du kannst es halt nicht ändern, ne? Jetzt ist es so, dass Karneval dieses Jahr gar nicht so reinspielt, weil es tatsächlich zu 70-80% genau in diese Olympiapause halt reinfällt. Also das ist noch nicht mal so der Grund. Und dann hast du am Ende hinten heraus halt wirklich, wo du eigentlich Platz hättest noch für ein Heimspiel, hast du aber keins mehr. Und hast halt vorher wirklich teilweise Blöcke an Spielen, wo man sich echt fragt, wie das unbedingt zustande kommt. Also ich weiß, wir haben Ende September, Anfang Oktober haben wir einen Block von 5 Auswärtsspielen am Stück. Dann spielen wir danach, glaube ich, 6-mal heim hintereinander oder so. Also es ist wirklich, damit musst du als Verein erstmal klarkommen, weil du auch viele Heimspiele zu diesen Zeiten hast, wo die Zuschauer noch nicht ganz so ins Stadion gehen, wie eben in den ertragreichen Monaten Dezember, Januar, Februar. Februar, klar, ist bei den Haien eh immer saure Gurkenzeit durch Karneval. du hast am Ende auch gerne schon mal ein paar Spiele auswärts gehabt, aber so eklatant wie dieses Jahr fand ich es noch nie. Und da muss man dann halt gucken, ob man es dann vielleicht schon vor diesen letzten vier Spielen so weit durch hat, dass man dann sagen kann, okay, da kann man jetzt vielleicht schon mal ein bisschen testen, mal schauen, was dann noch passiert. Man hat dieses Jahr eine sehr späte Deadline, was Transfers angeht von außerhalb der Liga. Die liegt nämlich erst mit dem Ende der Olympiapause, also Ende Februar. Und von daher, da muss man halt abwarten. Aber es ist natürlich kein glücklicher Spielplan.
Das können, glaube ich, auch andere Vereine so bestätigen. Die Belegungspläne der Arenen sind einfach ein Riesenproblem, was das angeht. Lasst uns dann einen Schritt weitergehen. Die Thomas Sabo Ice Tigers haben wir ebenfalls mit einem Schnitt von 4,5 getippt. Vielleicht die Verpflichtung des Sommers, kann man so sagen. Ich würde es mal an Tom geben. 672 NHL-Spiele, Tom Gilbert. Was kann man zu ihm sagen? Oder was kann man zu Nürnberg überhaupt sagen?
Tom Gilbert ist, glaube ich, dann so eine typische Thomas Sabo-Verpflichtung für ein gedienter Spieler aus Nordamerika, der nach Nürnberg wechselt und hier dann hoffentlich die gewünschte Verstärkung für die Thomas Sabo Ice Tigers ist. Und bei den Thomas Sabo Ice Tigers ist es im Endeffekt auch so ein bisschen wie bei den Grizzlies Wolfsburg, nur dass bei den Thomas Sabo Ice Tigers jetzt so, sag ich mal, eher die letzten 2-3 Jahre betrifft, wo man dann sagt, okay, das Team ist langsam stark genug, beziehungsweise der Kader stark genug, die finanzielle Kraft dahinter durch Thomas Sabo ist definitiv auch gegeben und jetzt muss diese Mannschaft einfach auch den nächsten Schritt machen und muss dann hier auch mal um den Titel mitspielen. Jetzt sind sie in den letzten beiden Jahren jedes Mal im Halbfinale an den Grizzlies Wolfsburg gescheitert, also da schalten sich dann auch noch diese beiden Teams gegenseitig aus, was dann vielleicht auch ärgerlich ist. Ich finde, Patrick Reimer ist einer der interessantesten Spieler der DEL, feuert ja wie kein anderer aufs Tor. Ich glaube, jeder, sobald Reimer mit dem Puck über die blaue Linie ist, muss erstmal aufs Tor geschossen werden. Und dann kann sich der Angriff entwickeln. Aber seine Statistiken geben ihm ja definitiv recht. Und ja, wie gesagt, also ich finde halt einfach bei Nürnberg muss jetzt einfach in dieser Saison dann auch so dieser nächste Schritt passieren, um dann nicht vielleicht das Momentum verpasst zu haben. Und ich würde es irgendwie schade finden, wenn Patrick Reimer dann jetzt vielleicht übernächste Saison oder so seine Karriere beendet und dann nicht mit Nürnberg Meister geworden ist. Würde ich persönlich einfach schade finden irgendwie.
Holger, du hast den Nürnberger von uns am schwächsten getippt. Du hast auf Platz 6 getippt. Einfach weil du Köln in Wolfsburg stärker siehst oder weil du denkst, dass es vielleicht auch einen Schritt zurückgeht. Jesse Blacker ist zum Beispiel weg. Nehmen wir mal einen Namen raus.
Genau, das ist nämlich einer der Punkte. Bei Nürnberg muss ich ganz einfach sagen, das ist entgegengesetzt zum Beispiel zu Wolfsburg. Wolfsburg ist ein Team, was sich immer entwickelt und dann auch wirklich ergänzt. Bei Nürnberg sehe ich einfach, die kaufen ein gutes Team zusammen, haben ja auch relativ viele Abgänge und dann wieder ein paar Neuzugänge. Da sehe ich keine Entwicklung drin, weil da wird einfach gekauft nach Bedarf und dann auch nach Bedarf nachverpflichtet. Deswegen, klar, Nürnberg wird auf jeden Fall alleine schon vom Etat eine Rolle spielen, eine große Rolle spielen, aber ich glaube einfach für den großen Wurf und auch in der Liga wird es am Ende nicht reichen. Die haben großes Talent, haben sie sich geschnappt, Eugen Alonoff, das finde ich sehr gut, dass die sich den geholt haben, den finde ich sehr interessant, der hat auch wirklich goldene Hände, aber der wird diese Saison noch nicht so weit sein, dass er da als Leistungsträger herangezogen wird, aber ja, ansonsten ist das Team, das altert ja auch so langsam über sich ja so ein bisschen, sehe ich halt einfach die große, große Problematik drin und da ich glaube einfach, so leid es mir tut für einen Reimer, aber mit dem Titel wird es für ihn wahrscheinlich am Ende nicht reichen.
Was ist denn mit Reutle? Ich muss jetzt dann doch nochmal nachfragen, Holger, mit Jenike zusammen, kann das funktionieren? Weil Nürnberg ist ja bisher ein Mann-Team gewesen, das sehr im Tandem gespielt hat. Also die sind beide auf ihre Spiele gekommen, wobei Jenike für mich letztes Jahr dann doch der Bessere war im Vergleich zu Reimer.
Ja, bei Treutl scheiden sich ja also auch so ein bisschen die Geister. Ich habe es schon mal andererseits erwähnt, Treutl sieht sich, glaube ich, persönlich auch stärker, als er tatsächlich ist. Er ist kein schlechter Goalie, er ist solide für die deutsche Eishockey-Liga, aber Jenike ist aus meiner Sicht definitiv der stärkere Goalie. Aber stärker als Reimer, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein, aber Ich glaube einfach, Treutle ist keiner, der sich langfristig für eine Nummer 1 empfehlen kann.
Okay. Dann machen wir hier nochmal eine Pause, bevor wir zu unseren Top 3 Teams kommen. Ihr könnt mit Sicherheit schon erraten, wer dabei ist. Zu zwei Teams können wir vielleicht sogar ein bisschen mehr sagen. Bis gleich.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. meinsportradio.de Go Snooker mit Andreas und Sven. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Wir sind bei unseren Top 3 angelangt. Und oh Wunder, Berlin ist unser Tabellendritter nach der Vorrunde im Schnitt. Tom kennt Berlin mit Sicherheit am besten, die Eisbären, hat sie auf Platz 6 getippt. Tom, was sehen wir nicht in Berlin, was du siehst? Oder was wissen wir nicht, was du weißt?
Ja, ich glaube, dass die vielen Verpflichtungen und so gewisse Änderungen auf der Geschäftsstelle vielleicht ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass die Eisbären meiner Meinung nach noch ein bisschen Zeit brauchen, um sich da zu finden. Es war jetzt der größte Umbruch der Eisbären seit gefühlten Ewigkeiten. Der war auch lange überfällig. Man hat sich mit, wir haben ja vorhin schon über Darren Oliver gesprochen, dazu ist auch Julian Talbot, Barry Tellickson, damit sind Spieler gegangen, die wirklich auch in den Meisterjahren wirkliche Leistungsträger waren. Dazu sind auch Rollenspieler wie Laurin Braun oder Spencer Mahacek weggegangen von den Eisbären und sie haben wirklich diese Spieler dann versucht zu ersetzen, beziehungsweise haben da versucht, besseren Ersatz zu finden und ich glaube, dass es ein bisschen darüber, dass es ein bisschen täuscht, dass dieses Team jetzt deutlich besser ist als das, was wir in der Vorsaison gesehen haben. Klar, Thomas Oppenheimer, Martin Buchwieser, beide Spieler, wo ich sage, ja, die sind vielleicht ein Jahr zu spät gekommen, aber beide Spieler sind sicherlich erstmal auf dem Papier gute Verstärkungen. Ich glaube, die Königsverstärkung, in Anführungsstrichen, ist wahrscheinlich Blake Parlett, der über Zagreb aus der KHL nach Tappere gewechselt ist, dort aber nur 10 Spiele bestritten hat und jetzt zu den Eisbären gekommen ist, der Verteidiger. Ein sehr abgeklärter Verteidiger, so wie ich ihn jetzt in der Vorbereitung gesehen habe, der in der Defensive nicht viel anbrennen lässt, gerne auch mal ein bisschen physischer spielt. Und interessanterweise neben dem anderen Neuzugang in der Verteidigung, neben Danny Richmond, den du, Sven, ja auch sehr intensiv gesehen hast, sehr gut funktioniert, weil er Richmond da so ein bisschen die Möglichkeit gibt, seine Kreativität und seine Ausflüge ein bisschen auszuleben und da ihm so ein bisschen den Rücken frei hält und das hat bisher in der Vorbereitung ganz gut funktioniert. Ich fand Richmond bisher sehr überzeugend. Das ist auch so ein bisschen das Element, was den Eisbären in der letzten Saison gefehlt hat, dass sie aus der Defensive heraus, mal abgesehen von dem Paar von Mickey Dupont und Jonas Müller, dass da so ein bisschen was nach vorne kam an Kreativität. Und ich glaube, gerade Richmond wird den Eisbären in der Überzahl dann auch so ein gewisses Element geben als Verteiler oder halt auch als Option für den Schuss, was sie in der letzten Saison nicht hatten. Dennoch glaube ich, dass sie schon besser abschließen werden als letztes Jahr, dass sie sich direkt für die Playoffs qualifizieren werden. Aber ich sehe sie noch nicht in dieser Gruppe oben. Also ich sehe quasi München und Mannheim als so das Top-Duo vorne. Und dann habe ich so eine kleine Gruppe mit Köln, Wolfsburg und Nürnberg und dann dahinter habe ich dann so das Mittelfeld und da sehe ich die Eisbären halt noch drin und deswegen war ich nicht bereit, sie schon auf Platz 3 zu setzen, auch wenn ich verstehen kann, dass das, was jetzt im Sommer passiert ist, auch diese ganze Kooperation mit den LA Kings, die ja dann ihre ersten Früchte getragen hat, unter anderem mit Sean Backman, der ja quasi aus der AHL vom Farmteam der LA Kings von den Ontario Reign nach Berlin gewechselt ist, dass sie in der Olympiapause in LA quasi trainieren und dort auch ein Spiel gegen die Ontario Reign machen werden. Das ist alles schön und ich glaube, dass es alles auch seine Früchte tragen wird und ich hoffe auch, dass die Eisbären irgendwann wieder zu ihrer Stärke zurückfinden werden und auch wieder in den Meisterkampf eingreifen, aber ich sehe einfach noch nicht, dass es diese Saison soweit ist.
Ich mache hier noch mal kurz Werbung. Du hast mit Christian zusammen einen Blog. Grüße an der Stelle. Hallo Christian. Hauptstadteishockey.de, ne?
.com. Die E war schon vergeben und wir wissen noch nicht, wie wir die bekommen, aber wir sind Hauptstadteishockey.com.
Alles zu den Eisbären dort. Ihr seid auch gerade in der Saisonvorstellung, habt jetzt die Torhüter vorgestellt, habe ich gesehen. Als du eben über Pallett gesprochen hast, dachte ich, das wäre die optimale Ergänzung zu Richmond. Insofern passt es genau. Also spielt physisch, bleibt hinten, räumt auf, sehr souverän. Alles, was Richmond in Mannheim zumindest nicht war. Insofern finde ich das eine gute Ergänzung. Aber Holger, ich stelle jetzt mal die Gegenfrage. Du hast die Berliner auf Platz 3. Was traust du ihnen
denn drei.
Zu? Auf 3. Ja, was traust du ihnen denn zu, was Tom ihnen nicht zutraut?
Naja, also ich sehe ja zum Beispiel die Verteidigung Richmond Pallett sehe ich absolut positiv gegenüber der vergangenen Saison beispielsweise, weil Alex Roach war ja zum Beispiel ein absoluter, ja sag mal, Einfall jetzt nicht, aber er hat halt nicht die Leistung gebracht, die er bringen sollte. Was ich sehr positiv außerdem noch finde, ist die Personalie Sean Backman und ich glaube auch ganz einfach, dass Marcel Nöbels nochmal einen ganz anderen Schritt machen wird, also nochmal ein bisschen was zulegen wird. Bei der vergangenen Saison war er ja leider lange verletzt und ist dann ganz am Schluss der Saison erst wieder zurückgekommen zu den Playoffs hin. Hat aber auch gezeigt, dass er halt auch seine Qualitäten hat und wenn er jetzt gesund bleibt, denke ich ganz einfach, offensiv steht Berlin sehr gut da. Ich glaube, das wird ein interessantes Jahr für die Eisbären werden. Einzige Sorge, die ich mir mache, ist um die Position wieder Torhüter mit Petri Vehanen. Da steht und fällt, glaube ich, auch so ein bisschen was. Ich meine, er ist ja nicht mehr der Jüngste jetzt, muss man mal ganz klar sagen. Und ich glaube, da sollten die Berliner sich so vielleicht mal langsam Gedanken darüber machen. Vielleicht macht man es ja noch, dass man noch nachverpflichten wird auf der Torwartposition, je nachdem, wie der Saisonverlauf sein wird. Aber ich glaube, weil ich auch Jamie McQueen sehe, dass er nochmal einen Zahn zulegen kann jetzt in diesem Jahr, glaube ich, das wird eine sehr interessante Saison. Ich glaube, dass die Eisbären so eins der Teams sein werden mit den meisten Toren auch.
Ich würde da gerne einhaken, was die Torhüter angeht, weil das auch eine Sache ist, die wir in unserer Saisonvorschau so ein bisschen mit aufgegriffen haben. Petri Vehan wird jetzt im Oktober 40 Jahre alt und gerade bei Torhütern kann das quasi von jetzt auf gleich passieren, dass dann die Leistung einfach nicht mehr stimmt. Vehan macht auf jeden Fall nicht den Eindruck jetzt in der Vorbereitung, dass das bei ihm so schnell passieren kann. Aber natürlich ist das Alter ein großes Risiko und ich glaube, dass die Eisbären da so ein bisschen auch aus dieser Causa Niederberger gelernt haben. Die Niederberger haben sie ja Vehan quasi vor die Nase gesetzt, nachdem Niederberger schon ein Jahr zurückgesteckt hatte, noch hinter Rob Sepp. Dann kam Petri Vehan und die Eisbären wollten mit Niederberger wollten Niederberger langsamer aufbauen, als es für ihn okay war. Und jetzt spielt Niederberger in Düsseldorf und wird wahrscheinlich nie wieder zu den Eisbären kommen, auch wenn Stefan Ustorf immer noch erzählt, dass Niederberger den Eisbären noch ein Jahr Arbeitsvertrag schuldet. Aber ich glaube, aus der Situation haben sie generell gelernt, dass sie haben mit Maximilian Franzrepp und Marvin Küpper quasi so diese 2A, 2B-Lösung. Beide sind, beziehungsweise Maximilian Franzrepp kann in der DL2 spielen, hat dort in der letzten Saison schon gespielt und sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. In der DL wartet er noch so ein bisschen auf die Top-Leistung, wurde aber hier und da auch hängen gelassen, muss man dazu sagen. Und Marvin Küpper muss auch spielen und ich denke, dass es in dieser Saison so langsam dazu kommen wird, dass sie Vehan nochmal so 10-12 Spiele weniger geben und diese Spiele dann auf die beiden Goalies aufteilen, die dann quasi möglicherweise dann ab der nächsten Saison da dann das Ding in die Hand nehmen sollen.
Um die Überleitung zu schaffen zum nächsten Team, kann ich nur sagen, nach den Erfahrungen der letzten Playoffs wäre es für Vehan Zeit, dass er endlich mal aufhört. Der hat ja eine überragende Serie gegen Mannheim gespielt, womit wir bei unserem Tabellenplatz 2 wären in den Tipps. Kann jemand was zu Mannheim sagen? Hat jemand eine Frage zu Mannheim? Machen wir es doch mal so rum. Wer möchte? Will mal jemand übernehmen?
Hat Mannheim das Zeug, in der kommenden Saison München zu schlagen? Und zwar nicht in der Hauptrunde, sondern tatsächlich, wenn es dann um den Titel geht.
Ich kann es momentan nicht beantworten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Frage an mich gestellt war. Also wie die Adler momentan auftreten, jetzt wissen wir Vorbereitung, Schall und Rauch, aber 2 Siege gegen Schönköping, ein Heimsieg gegen Trinitz, der sehr überzeugend war. Sie haben zumindest mal eine große Frühform, das muss man auf jeden Fall sagen. Sie haben bei den Abgängen eigentlich niemanden dabei, der Ihnen jetzt so richtig wehtut. Also die vierte Reihe ist Ihnen ein Stück weit auseinandergebrochen, indem eben Arendt das Karriereende verkündet hat, Choudhury keinen neuen Vertrag mehr bekam. Und eben die Abgänge noch waren nach Schwenning mit Bittner und Höflin und Richmond nach Berlin. Wobei bei Richmond war es so, dass der Verein nicht verlängern, also der Verein darum gebeten hat, vorzeitig aufzulösen. Und man einfach mal abwarten muss, wie sich das jetzt entwickelt. Also wenn du mich fragst, was den Sturm angeht, kriegst du von mir die Antwort, das ist vielleicht die beste Offensive der Liga, vielleicht sogar besser als München. Was die Tiefe wow. des Kaders angeht, du hast eine vierte Reihe mit King, Ullmann und Spare, wenn Radicke zurückkommt und in die Reihe mit Groß und Festerling in die zweite Reihe geht. Du hast eine dritte Reihe mit Setoguchi, Plachter und wer fehlt denn da jetzt noch? Einer fehlt mir jetzt gerade. Plachter, Setoguchi und wer ist der?
Moment. Festerling?
Ne, Marcel Gotsch als Center.
Ah, okay.
Also die ist not so bad. Die zweite, du hast eine erste Reihe mit Adam, McMurtry und Kolarik. Also der Sturm ist, also da geht, glaube ich, wenig drüber, was die Liga angeht. Wenn Setoguchi auch noch das dominante Spiel findet, das man von ihm erwartet. Also was er bisher gezeigt hat, er hat gezeigt, dass er technisch stark ist, dass er seine Mitspieler einsetzen kann, aber es fehlt noch so dieses Extra-Level, was man sich von ihm versprochen hat. Ich meine, ein Spieler, der letztes Jahr noch 45 Spiele in der NHL gemacht hat, das ist einer, den du eher selten in der DL siehst. Was auch abzuwarten ist und wovon Mannheim ganz viel abhängt, ist die Leistung von Dennis Endras, der letztes Jahr kein besonders gutes Jahr hatte. Nennen wir es mal neutral. Also das Torhüter-Duell hat auch mit Sicherheit die Playoff-Serie gegen Berlin mitentschieden. Zweiter Faktor war die lange Verletzung von Marcel Gotsch, der jetzt am Donnerstag das erste Mal wieder auf dem Eis stand und sehr, sehr gut zurückkam und wirklich sehr präsent schon wieder war. Also will nicht sagen, er wäre nicht weg gewesen, aber das war für einen Auftritt nach 7 Monaten Pause fantastisch und du hast einfach gemerkt, wie sehr er gefehlt hat. Was ihm momentan etwas abgeht, sind Tore der Abwehr. Sie machen kaum Verteidigertore. Es gab nur ein Verteidigertor in der gesamten Vorbereitung. Es gibt ja 2 bis 3 Spieler, bei denen momentan noch so der Olympiagedanke im Team möglich sein kann. Also Koljakovo ist ein Thema, bei Setoguchi ist es ein Thema, bei Kolari kann es ein Thema sein für Team USA. Koljakovo war zum Camp, das Team Kanada in Russland. Und seitdem er zurück ist, hat man ein bisschen das Gefühl, ich will nicht sagen, er spielt spröde, aber so ein bisschen, als wäre er noch unter Jetlag. Da fehlt noch ein bisschen was momentan. Aber wir sind momentan im September und die Saison geht bis April. Aber wenn du mich fragen würdest, ob sie es schaffen können dieses Jahr, würde ich nach den Erfahrungen der letzten Saison sagen, ja, weil sie dann im Januar erst richtig gut waren. Und Sean Simpson schon einer ist, der auch während der Spiele immer aktiv coachen, eingreift. Dem Kader fehlt etwas die Geschwindigkeit in der Abwehr, das erzähle ich jedes Mal, wenn ich über Mannheim rede, aber das ist auch dieses Jahr wahrscheinlich das Thema und das Thema Torgefährlichkeit der Verteidiger, das sind so die 2 Punkte und sie brauchen einen Endras mit entsprechender Leistung, dann kann es klappen.
Ich finde witzig, dass du die Torgefährlichkeit nennst und Danny Richmond am letzten Wochenende 3 Tore erzielt hat.
Bei Richmond kam eben dazu, dass er in jedem Spiel eine Szene hatte, in Mannheim hatte, wo ein Gegentor hätte entstehen können. Er hat immer einen Pass dabei, wo, hatte ich ja damals geschrieben, als der Wechsel bekannt wurde,
ja.
Wo du kurz vorm Herztod stehst als Zuschauer und wo du denkst, es darf doch jetzt nicht schon wieder wahr sein. Er hatte so den Spitznamen Bruder Leichtfuß. Wenn er das in den Griff kriegt, ist er mit Sicherheit eine Verstärkung. In Mannheim wird wohl der Schwerpunkt drauf gelegt, zur neuen Saison weniger Gegentore zu bekommen als letztes Jahr. Und da hat Richmond dann nicht mehr reingepasst in das System in dem Maße. Also man hat ja auch während der Saison noch mit Larkin wirklich starken Verteidiger dazu bekommen. Koljakovo kam während der Saison, da liegt schon der Schwerpunkt ganz klar da drauf. Und Niki Gotsch wird... Ja, war jetzt in der Vorbereitung immer 7. Verteidiger und es wird auch, denke ich, während der Saison werden. Jetzt habe ich ganz viel und ganz lange geredet.
Meine Frage war eigentlich nur mit Ja oder Nein zu beantworten.
Ja. Ja. Wenn die 10-7er Serien gegeneinander spielen, wird München mehr gewinnen als Mannheim von diesen 10. Aber es ist kein 9-1 und auch kein 8-2, sondern es wird auf ein 7-3, 6-4 rauslaufen. Und wenn du dann so eine der drei bis vier Serien hast, also ich sehe das nicht als vollkommen chancenlos an, dass Mannheim München schlagen kann dieses Jahr. Zumal ich bei München auch zumindest kleine Zweifel habe an einigen Stellen, dass ich sehr gespannt bin. Aber dazu kommen wir dann nachher.
Ja, ich denke, so lange wird das gar nicht mehr brauchen, ne? Weil ich glaube, zu Mannheim brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel nachzulegen.
Okay.
So, ich mache jetzt mal die Überleitung für dich. Wir kommen schon zu Platz 1.
Und da haben wir alle geschlossen den EHC Red Bull München. Die sehen wir alle auf 1. Eigentlich müssen wir nichts sagen, außer zweimal Meister. Und wer steht dem Triple im Weg? Holger, wer könnte dem Triple von München im Weg stehen?
Ich sehe eigentlich außer Mannheim keinen, der denen da wirklich im Weg stehen wird. München brauchen wir uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten. Die haben halt offensiv, defensiv alles, was man braucht. Die haben einen Trainer, der überragend ist, der auch coacht zum richtigen Zeitpunkt, ist die Mannschaft auch immer da. Das ist ein Team, was in der Liga sicherlich ein bisschen Antrittsschwierigkeiten immer hat, so in den ersten Spieltagen, weil die einfach noch nicht so in dem Modus, glaube ich, drin sind. Jetzt mal abgesehen jetzt vom CHL, wo sie ja schon wirklich extrem stark aufgespielt haben, aber ich wüsste jetzt nicht, wer außer Mannheim diesem Bollwerk da noch viel entgegenzusetzen hätte. Also es wird schon schwierig werden. Ich denke mal wirklich, aus meiner Sicht kann es dieses Jahr eigentlich nur Mannheim sein.
Tube, sie haben kaum Abgänge, dann kommt noch Patrick Hager dazu.
Ja, man wird mal gespannt sein, wo der sich so einzuordnen hat in München. Also
Das ist ein Special Team, Unterzahl.
Mit Sicherheit auch, und ich sehe ihn aber sonst eher tatsächlich so zweite, dritte Reihe, eher auf Außen als auf Center, weil sie auf Center eigentlich schon richtig, richtig gut besetzt sind. Und was mir jetzt gerade bei unseren ersten drei Teams nochmal aufgefallen sind, ich habe es jetzt nicht für alle dann zwischendurch nachgeguckt, aber es sind, glaube ich, die drei Teams, die alle auch nur mit 7 Lizenzen, also mit 7 Ausländerlizenzen in die Saison gehen, die alle drei nochmal gut Platz haben, da auch nachzulegen. Und wenn du eben den Sturm von Mannheim genannt hast, dem steht der Sturm von München definitiv in nichts nach. Da sprechen wir dann in dem Fall über eine vierte Reihe mit Jerome Flake, mit Keith O'Coin, je nachdem. Und dann auf der Seite noch ein Maxi Kastner. Also viel tut sich da zu den Mannheimern nicht. Das sind definitiv die beiden Teams, die es dieses Jahr zu schlagen gilt. Das war eigentlich letztes Jahr auch schon so, bis die Mannheimer dann in den Playoffs dann so ein bisschen Nervenflattern gekriegt haben.
Aber man muss es halt verfielen, wie ich es immer nenne.
Aber man muss es halt abwarten, und man muss natürlich klar sagen, man hat es jetzt in der CHL gesehen, München hat eine richtig gute Frühform, die hatten sie letztes Jahr eigentlich noch nicht mal. Also da war es ja am Anfang so, dass am Anfang eher langsam gestartet sind und dann so Mitte der Saison hinten raus dann richtig Gas gegeben haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert, wenn die jetzt am Anfang schon so gut sind.
Tom, was können wir denn in Hoffnung auf Spannung in die DL-Saison mitnehmen, wenn München so überlegen ist?
War das vor 2 Jahren, wo das ein bisschen spannend wurde, weil München ja blöderweise ein paar Verletzungen hatte? Ja. Und selbst da sind sie Meister geworden. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Man soll ja niemandem dann was Schlechtes wünschen, aber wenn der Kader, wir haben es in der letzten Saison gesehen, wenn sie dann auch noch kaum Verletzungen haben und das aufs Eis bringen können, was sie da zur Verfügung haben, und das, was ihr bisher gesagt habt, ist halt total richtig. Sie haben kaum Abgänge und haben sich mit Patrick Hager verstärkt. Also das spricht halt dann Bände. Sie haben den besten Kader der Liga. Ich würde dir auch dann wirklich widersprechen, was die Sturmreihen angeht, dass halt gerade die Tiefe, was München aufs Eis bringt, ist halt dann doch nochmal ein kleines Level höher. Mhm. Und dann, ja, wie gesagt, dann kann es eventuell nur darüber gehen, dass sie da eventuell hier und da eine Verletzung haben, oder dass es auf der Torhüter-Position wirklich ein absolutes Nulljahr wird. Ja, keine Ahnung. Also ansonsten, ja, sehe ich halt München am Ende der Saison wieder mit dem Pokal in der Hand.
Yannick Seidenberg wird jetzt offiziell als Verteidiger geführt, ne?
Ja, das sich ergeben.
Irgendwie auch sehr schön, wenn du so einen Verteidiger noch, also wenn du noch sozusagen einen Stürmer in der Hinterhand hast, den du noch nehmen kannst. Dann würde ich es dabei bewenden lassen. Wir ergeben uns vor München und schauen trotzdem voller Vorfreude und Spannung auf die Saison. Machen hier nochmal eine letzte Pause und sind dann nochmal mit einer Abschlussrunde, einer kleinen, zurück.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
So, da sind wir jetzt zur Abschlussrunde hier bei der großen DL-Preview auf meinsportradio.de. Zum Abschluss nochmal so ein kleiner Tipp an die Zuschauer draußen. Ich hätte von jedem von euch gerne einen Spieler, von dem ihr sagt, achtet mal auf den, es lohnt sich da mal genauer drauf zu gucken. Der hat was, der kann was, der ist vielleicht gar nicht so im öffentlichen Bewusstsein als sonst da. Gebt euch einen Moment, ich gehe mal voraus. Wir hatten es eben kurz in der Pause davon und kann nur sagen, Dennis Reul hat in Mannheim eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Wurde immer ein Stück weit verlacht von gegnerischen Fans. Bei der Presse hat er immer noch einen sehr merkwürdigen Ruf. Aber hat sich eishockeytechnisch und spieltechnisch brutal nach vorne entwickelt. Mein Tipp wäre, achte mal ein bisschen auf Dennis Reul. Er ist nicht mehr nur die Dampfwalze, die er früher mal war, sondern ein richtig guter Eishockeyspieler. Tube, wer wäre denn deiner?
Oh, das ist ganz schön schwer, zumal ich ihn jetzt auch nicht ganz so in den Top 12 verorte. Aber in München lohnt es sich mit Sicherheit auch mal auf Jakob Meilenschein zu gucken. Hat letztes Jahr schon ein paar Spiele gemacht. Und bei dem gehe ich davon aus, dass er dieses Jahr auch den nächsten Schritt machen kann in München und da vielleicht noch mal ein paar Einsätze mehr dann auch bekommt.
Holger, was ist denn so dein Tipp noch?
Mein Tipp wäre ebenfalls auf München, wenn ich persönlich auch sehr interessant finde. Das ist unter anderem Andreas Eder. Den finde ich gar nicht so verkehrt. Den habe ich jetzt auch gesehen in der CHL und Vorbereitung. Fand ich sein Auftreten nicht so schlecht.
Und Tom, noch ein Tipp für ein letzter Tipp für die Zuhörer.
Mein Tipp wäre Maximilian Adam, Nachwuchsverteidiger der Eisbären Berlin, der letzte Saison schon viele Spiele in der DL bestreiten musste, auch verletzungsbedingt durch andere Ausfälle, der jetzt in der kommenden Saison größtenteils in der DL 2 zum Zuge kommen wird, der wirklich einen großen Sprung gemacht hat, sehr abgezockt ist und auch aufgrund er ist ein bisschen kleiner gebaut, unter 1,80 groß, aber gerade dadurch sehr abgezockt und könnte so der nächste Eisbärenverteidiger aus dem eigenen Nachwuchs sein, der dann so ein bisschen für Aufsehen sorgt, so ähnlich wie Jonas Müller. Und kann man gerne mal bei den Lausitzer Füchsen vorbeischauen und auch mal so ein Auge auf Maxi Adam werfen.
Also Spray-TV-Abo abschließen, wer nicht direkt vor Ort sein kann.
Richtig. Oder daher müsste ich ja Geld für kriegen. Das hätte ich vorher abklären müssen.
Ja, Affiliate-Link. Ihr setzt einen Link auf hauptstadt-eishockey.com und dann läuft das Geschäft, wenn die Milliarden, die uns hier zuhören. Jungs, ich sage vielen, vielen Dank. Hat ganz großen Spaß gemacht. Ich drehe die Runde. Danke, Holger. Nochmal an dich. Sehr spontan gestern.
Ja, gesagt. Ich danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch zusammen.
Holger könnt ihr folgen bei Twitter. Jetzt übernehme ich nochmal den Werbeblock. @HolgerKuhlmann und könnt ihn lesen auf nrwhockey.de. Richtig.
Genau.
Super. Vielen Dank, Tube. Wir werden uns vielleicht ja wieder öfter hören hier im Programm bei meinsportradio.de.
Da gehe ich von aus, Sven.
Das wäre sehr schön. Tube könnt ihr folgen unter @highlife83, die 83 als Zahl, und hören bei ganz, ganz vielen Spielen der High Life bei heimspiel.de im Stream.
Richtig, genau.
Sehr. ich saß mal live nebendran und die live zu erleben, wie die das machen, ist irre, kann ich euch sagen. Du sitzt dabei und kriegst den Mund nicht mehr zu. Und Tom, könnt ihr, Tom, natürlich auch an dich wieder, vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne, ohne Frage.
Tom könnt ihr folgen unter beatbulette.de, könnt ihn hören mit Christoph Fetzer zusammen, unter anderem bei den Hockey Buddies, wunderbarer Podcast, sehr zu empfehlen. Und könnt ihn lesen unter anderem bei eishockeyhauptstadt.com.
Richtig? Hauptstadt Eishockey.
Hauptstadt Eishockey.com. Ja. Immerhin habe ich jetzt schon das Com richtig gehabt. Hauptstadt Eishockey.com, das du zusammen mit Christian betreibst.
Genau.
Ich bin Sven, mich hört ihr hier zum Eishockey auf meinsportradio.de und folgen könnt ihr mir unter @zugzwang74. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß bei der DEL-Saison. Wir sehen uns in den Hallen oder hören uns hier auf meinsportradio.de. Bis dann.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.